Mein Vater hat, als ich ihm erzählte, dass ich jetzt mit Florian Havemann zusammen bin, wie man das in meiner Jugend so sagte, gesagt, dass er eher die Absicht hegt, ihn wahrscheinlich umzubringen, mit der Begründung, ich hab den Vater gekannt, das war ein Arschloch und der Sohn wird auch ein Arschloch sein. Aber dann haben sie sich doch erstmal vertragen.
Bei mir ist es gar nicht die Frage. Ich bin von meinem Vater von Anfang an abgelehnt worden.
Also er war jemand, der, wo man nicht wusste, wie er an dem Tag drauf ist und wie er reagiert. Er konnte wunderbare gute Laune verbreiten um sich, Ausgelassenheit, aber er konnte auch cholerisch sein und Leute so beleidigen, dass sie nie wieder mit ihm was zu tun haben wollten und hat doch nicht mal gemerkt, dass er es gemacht hat.
Erstmal vorweg. Ich bin 71 in den Westen abgehauen und ich war ja nun in dem Falle für den Leuten im Westen ein Guter. Ja, also ich war der Unfreiheit entflohen und in Irland der Freiheit gewechselt und war vorher politisch im Gefängnis gewesen. Also was wollte man denn? Man hatte ja nichts gegen mich. Und es hat sich kein Mensch für mich und das Leben in der DDR interessiert. Keiner. Keiner hat mich jemals gefragt, wie war es denn im Gefängnis? Kein Mensch.
Also ich hatte das Gefühl, als ich Geld brauchte und mein Studium zu Ende machen wollte und kein Stipendium auch mehr, und auch wenn dann nur das Büchergeld bekommen hätte und meine Eltern nicht mehr um Geld fragen wollte, dachte ich, es gibt Escorts, kann man machen. Es gibt Agenturen, es ist nicht mehr wie früher. Ich bin auch nie mit so einem Huren-Stigma aufgewachsen. Also abgesehen davon, dass feministischen Standards der DDR sowieso immer viel weiter waren als die der Länder, die, ich sag mal, die von der katholischen Kirche oder von der Kirche generell geprägt sind.
Meine heutigen Gäste sind ein interessantes, spannendes Paar, das über DDR-Geschichte mehrerer Generationen berichten kann. Hanna Lakomi hatte ich in einem Talk im Schweizer Fernsehen gesehen und war begeistert von ihrer Offenheit, Schlagfertigkeit und Eloquenz, als sie über ihren Beruf als Luxus-Escort, als Hure sprach und den teilweise impertinenten Fragen ihres Gegenübers Paroli bot. Die Tochter des Komponisten Reinhard Lakomi, dessen Namen mehreren Generationen der DDR bekannt ist und der nach den Pudis die meisten offiziellen musikalischen Veröffentlichungen hatte, schlug vor, mit Florian Havemann in meinen Podcast zu kommen, der seit 15 Jahren ihr Lebenspartner ist. Havemann war 1968 als 16-Jähriger zusammen mit unter anderem Schriftsteller Thomas Brasch verhaftet worden, als sie gegen die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings protestierten und saß 4 Monate im Gefängnis. 1971 floh er in den Westen, ist Schriftsteller und Maler und gemeinsam haben Hanna Lakomi und Florian Havemann einen Buchverlag gegründet, in dem auch die DDR Thema ist. Herzlich willkommen, Hanna Lakomi und Florian Havemann.
Hallo.
Hallo. Hanna, du bist 1984 und du, Florian, 1952 in Berlin in der DDR geboren. Ihr seid beide Kinder berühmter Väter. Hanna, dein Vater war Komponist, Reinhard Lakomi. Und Florian Havemann, dein Vater war der...
Kommunist.
War Kommunist und DDR-Regimekritiker. Inwieweit ist es eine Gemeinsamkeit, die verbindet?
Unsere Väter hatten beide vor allem eine Gemeinsamkeit. Unsere Väter hatten beide keine Skrupel, Privilegien von diesem Staat anzunehmen und sie voll auszukosten zu ihrem privaten Vergnügen.
Aber sonst hatten sie eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ja, sie hatten wenig miteinander zu tun. Man kannte sich. Ja. Mein Vater hat, als ich ihnen erzählte, dass ich jetzt mit Florian Havemann zusammen bin, wie man das in meiner Jugend so sagte, gesagt, dass er eher die Absicht hegt, ihn wahrscheinlich umzubringen, mit der Begründung, ich hab den Vater gekannt, das war ein Arschloch und der Sohn wird auch ein Arschloch sein. Aber dann haben sie sich doch erstmal vertragen.
Ja, gut, aber nein, das ist natürlich, wenn man so Väter hat, also ich sage immer, jeder Sohn hat ja irgendwie einen Vater und bei einigen fällt es auf. Und wenn man so Väter hat, die so in so kleinen, die DDR war ja ein kleines Land und Deutschland insgesamt ist ja auch noch nicht so groß, aber die so in so überschaubaren Verhältnissen irgendwie einen Namen haben, dann wird man immer gezwungen, sich dazu zu verhalten. Und es wird angenommen, dass man den Vater so toll findet, wie diejenigen, ja, die einen darauf ansprechen.
Das haben wir gemeinsam, dass wir immer, bevor wir selbst auch nur eine Sache über uns sagen oder mitteilen konnten, bereits genötigt waren, uns zu unseren Vätern zu verhalten.
Das ist uns ja eben wieder passiert.
Das erleben wir gerade wieder, Flori.
Ja.
Das macht
die Stimmung
wird einem,
eigentlich nicht so.
Und dann wird einem vorgeworfen,
die
dass
Stimmung
man.
Nicht.
Und dann wird einem vorgeworfen, in irgendwelchen schlechten Artikeln im Cicero, dass man doch sich als Königskinder und als Sohn und Tochter von gebärdet und meint, damit hätte man was erreicht. Dabei haben wir doch unser ganzes Leben nichts anderes probiert, als unabhängig von unseren Eltern und unseren Namen selbst eine Bedeutung zu geben. Wir wollten eben nicht rumlaufen als Sohn und Tochter von. Das ist, glaube ich, unsere wichtigste Gemeinsamkeit. Ich habe von Anfang an mich dann, sobald ich das konnte, gewehrt gegen irgendwelche Home-Stories in der Super-Illu oder mitgeschleift zu werden zur goldenen Henne und da irgendwie vorzukommen in der Boulevard-Deskenwelt. Und wollte Philosophie studieren, wollte selbst schreiben und wollte eben mich nicht da mitschleifen lassen. Und ich war auch Flori sehr dankbar, als er mich kennenlernte, dass er mich eben nicht erst mal als die kleine Tochter von dem Lakomi sah, dass mein Vater für ihn eine erfrischend geringe Rolle spielte.
Ja, gar keine. Ich war ja schon, ich bin 71 abgehauen und der Vater von Hannah kam ja erst später, irgendwie hatte er in der DDR Erfolg. Er hat ein großes Glück gehabt, dass Erich Honecker die Macht übernommen hatte.
Und er lange Haare haben durfte.
Und man sagte, jetzt können wir die Jugend nicht mehr so ganz so ignorieren. Aber was hat mich ein Klavierspieler aus dem Osten interessiert, der dazu irgendwie noch so Balladen singt? Ich meine, wenn man im Westen hat man doch alles nachgeholt, was alles so Weltrang.
Und mir hat Robert Havemann auch gar nichts gesagt. Der kam in meinem Philosophiestudium nicht vor.
Er ist ja auch kein Philosoph.
Ja, vielleicht liegt es daran. Und ich lernte Florian Havemann als Schriftsteller kennen, als Autor eines beeindruckenden, bezaubernden Buches voller herrlicher Geschichten, die mir etwas sagten, die für mich die eine DDR, die ich nicht erlebt hatte, lebendig machten.
Ich habe ein Buch geschrieben über, das heißt Havemann, und es geht über meinen Großvater, die Beziehung meines Vaters zu seinem Vater, also meinem Großvater, die Beziehung zwischen, also dann um meinem Vater und dann die Beziehung zwischen mir und meinem Vater. Und die waren alle sehr konfliktbeladen, auch die schon in der früheren Generation, und wahrscheinlich gehört das zum 20. Jahrhundert dazu, dass die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern spannungsgeladen ist, was ich mir dadurch erkläre, dass sich so viel geändert hat. Und dass man deshalb, also nur zum Beispiel, mein Großvater trat 1933 der NSDAP bei und mein Vater wurde im selben Jahr Kommunist, und ist ja völlig klar, dass es dann irgendwie Konflikte gibt.
Mhm. Aber interessant, sind das sozusagen auch die Gespräche, die man am Anfang gleich geführt hat?
Aber natürlich, ja. Also wir haben uns ausgetauscht. Wir haben, ich lernte ihn kennen bei einer Lesung der Volksbühne.
Aus diesem Buch.
Genau, das war im Jahr 2008. Das war eine Zeit, wo ich ging viel allein aus und allein ins Theater. Ich hatte nicht so eine Clique mit Freundinnen. Ich trieb mich herum und suchte wahrscheinlich auch unbewusst nach irgendetwas, was ich nur allein erleben konnte. Und ich kam wie immer zu spät in die Volksbühne hinein. Die Lesung war oben im Sternfoyer, moderiert von Gregor Gysi. Den kannte ich über meine Eltern, das war ein Freund der Familie, der mir, glaube ich, auch zunickte, als ich kam und einen Platz einnahm. Und ich hörte schon auf dem Gang diese Stimme von ihm, die mir sehr gefiel. Und das, was er vorlas, eine Geschichte da über seine Kindheit mit diesem Vater, aber vor allem diese Kinder und wie das war da in diesem Haus im Strausberger Platz, bezauberte mich und wie die Art, es zu erzählen. Und ich also lauschte fasziniert, und dann war da in diesem kleinen Publikum eine...
Das war ganz schön voll.
Ja, aber es ist ein kleiner Ort. Also man konnte sich so sehen, ne? Es war hell. Sah ich eine Frau in meinem Alter, deswegen beschreibe ich das, die dauernd an merkwürdigen, unmotivierten Stellen plötzlich in ein Buh-Geschrei ausbrach. So einzelne Laute, so Buh. Und ich dachte, was ist denn mit der los? Also, gefällt es ihr nicht? Und dann ging sie. Ich dachte, naja, endlich. Man kann ja gehen. Und dann kam sie aber wieder und nahm wieder ihren Platz ein, um erneut Bu zu rufen. Da
war
es klar, die ist deswegen da.
Gewesen.
Da war es klar, sie ist da, um zu stören. Und dann, es hat mich so empört, dass ich dann immer Bravo rief, um den Autor zu verteidigen, weil ich es in Ungeheuerlichkeit fand, dass ihn auch sonst keiner verteidigte. und habe ihn dann hinterher daraufhin auch angesprochen. Und dann wollte ich eben klar machen, wie gut mir das Buch gefällt. Und dann meinte, hat man seine Nummer gegeben und meinte, ruf mich an.
Also es war meine Nichte, also die Tochter meiner Schwester, was jetzt als Andeutung ausreichen soll, dass es dieses Buch schwerste Konflikte in meiner Familie ausgelöst hat. Aber, oder die waren schon da und die sind zum Ausbruch gekommen.
Nette Familie, sehr nette Familie hatte.
Meine Schwester hat dann irgendwann mal auch gegen das Buch geklagt und solche Sachen.
Also warum sitzen wir heute gemeinsam hier? Warum sind wir gemeinsam in der Öffentlichkeit? Es liegt daran, dass wir gemeinsam einen Verlag haben und gemeinsam auch einen Roman dann geschrieben haben. Und das haben wir in unserem eigenen Verlag deswegen veröffentlicht, weil nach diesem Havemann-Eklat oder Skandal, über den damals nicht groß gesprochen, diskutiert wurde. Es war alles vor Twitter. Die Diskussion wurde abgewürgt. Es war nicht so wie heute. Es haben nur die geredet, die reden durften. Das Feuilleton war dagegen. Der Surkamp Verlag hat seinen Autor nicht verteidigt. Hat auch die weiteren Bücher, Romane, die er machen wollte, die zugesichert hatten, nicht gemacht. Die ich kannte, die mich auch. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass sie solche großartigen Romane dann ablehnen. Und auch kein anderer Verlag über 12 Jahre lang sich traute, eine einzige Zeile von ihm zu veröffentlichen. Es ging so weit, dass ich selbst, als ich schreibend in die Öffentlichkeit eintrat, ich kann später erzählen, wie, immer wenn ich auf ihn zu sprechen kam und sagte, warum machen Sie denn nicht den Roman von ihm? Ich habe noch gar nichts fertig und warum, hier ist ein großartiger Roman, warum nehmen Sie den nicht? Und dann, das war auch für mich dann immer dazu führte, dass ich auch da Beziehungen zu Agenten oder interessierten Lektoren, Verlegern abbrach, weil sie offenbar überhaupt gar keinen Geschmack haben und keinerlei Sachkenntnis darüber, was gute Literatur ist.
Sie haben es ja faktisch immer abgebrochen.
Das
hab ich ja nicht vergessen.
Gut, aber ich habe mich auch nicht.
Also, woran liegt das, dass bei diesem Buch.
Unser Verlag heißt übrigens Freunde und Friends.
Bei diesem Buch. So verhalten wollen wir uns auch gerne verhalten. Und im Unterschied zu dem, was wir so erlebt haben. Aber was hat diese Aufregung hervorgerufen? Das geht um die Deutungshoheit über Geschichte der Opposition in der DDR. Und da gibt es Leute, die meinen, sie haben sie und sie sagen das Richtige und man darf nichts anderes erzählen.
Zum Beispiel die Robert-Havemann-Stiftung.
Ja, auch, aber viele andere. Aber eben auch westdeutsche Kritiker, also die hatten ihr Bild fertig und es sollte erhalten bleiben. Mhm. Und das Eigenartige bei diesen Kritiken war, dass nicht gesagt wurde, es ist ein schlechtes Buch oder es ist ganz schlecht geschrieben oder so, sondern dass man eigentlich immer gesagt hat, der Autor hat eine Macke und er sollte mal eine Therapie machen und dieses Buch sollte es gar nicht geben. Und der Surkamp Verlag, der das herausgebracht hat, ja immerhin ein renommierter Verlag in Deutschland, wurde also angegriffen dafür, dass er das überhaupt veröffentlicht hat.
Sonst denkt man ja, dass ein Verlag mit einem solchen Renommee irgendwie für den Autor steht und dass es eine Referenz ist.
Auch ihn schützt, als Referenz. Das kann ja nicht so ganz blöd sein, wenn die das gut finden.
In deinem Fall traf das nicht zu. Es war zu heftig, was du da den Leuten vorgelegt hast.
Kann man sich denn jetzt noch über das Buch einen eigenen Eindruck machen?
Aber ja, findet man im Internet irgendwie wird immer wieder angeboten.
Antiquarisch. Ist aber sehr teuer. Es ist ja, wie gesagt,
der Preis war mal bei 1.000 Euro.
Ja, wow. Sie haben es
runter.
Der Vertrieb und den Nachdruck wäre mit juristischen Schwierigkeiten verbunden. Es gibt also nur noch die Exemplare. Vielleicht hat ja irgendjemand das auch bei irgendwelchen, viele haben das, glaube ich, in ihrem Bücherregal. Also viele ostdeutsche Intellektuelle, die ich auch noch kannte, meine Eltern, die hatten das alle im Regal. Also alle haben es gelesen, alle haben darüber diskutiert. Und dann waren alle der Meinung, dass es das nicht geben sollte.
Okay.
Nicht sagen. Also das
dich nicht geben sollte.
Das Publikum, was Bücher liest, weil bei meinen Lesungen, ich habe ja viele Lesungen gemacht, getroffen habe, war völlig hingerissen von dem Buch. Also das ist wirklich, und das teilt sich ganz klar. Also ich sage immer, die Mächtigen waren dagegen und die nichts zu sagen hatten, waren dafür.
Meistens.
Okay.
Ja, jedenfalls die. Und es waren genug, die dann immer da kamen. Also ich, und ich wäre ja immer noch auf der Straße wegen dem Buch angesprochen. Oder es melden sich, es gibt mal so Wellen. Es gibt Leute, die dann irgendwie mal den Namen hören und dann sagen sie, da war doch was. Und dann besorgen sich das Buch und dann melden sich bei mir. Und das, so. Also es gibt bis zum heutigen Tage andauerndes Feedback für das Buch.
Aber bevor wir das in unserem Verlag vielleicht wieder eine Neuauflage wagen, bringen wir erstmal andere Romane raus. Denn man kann sich ja nicht immer... Wir bringen erstmal Romane raus. Und andere weitere Bücher, die nicht nur von uns sind. Das ist ja schließlich kein Selbstverlag.
Das ist ein selbstloser Verlag, soll es jedenfalls mal werden, sagen wir mal so.
Wollen wir nochmal zurückgehen in eure Kindheit?
Muss das sein?
Ja, das muss sein. Das wollen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen hören. Ihr habt, wie gesagt, ihr habt sehr starke Väter gehabt, sehr präsente Väter. Wie präsent waren die denn in eurem Leben, als ihr Kinder wart?
Also ich erkläre das mal in meinem Falle. Mein Vater lebte nicht bei uns zu Hause. Der kam immer nur zum Mittagessen, wenn meine Mutter auf Arbeit war. Und wir hatten also eine Haushälterin. Bei uns war ja meine privilegierte Leute, da war ja der Kommunismus schon ausgebrochen, also bei uns. Und dann kam er und dann blieben wir mit ihm, aßen mit ihm und dann blieben wir mit ihm eine Stunde zusammen und er trank seinen Kaffee und rauchte seine drei chinesischen Zigaretten oder sowas. Und dann ging er nochmal eine Stunde in sein Institut und dann fuhr er immer auf unser Grundstück in Grünheide Altbuchhorst und dort lebte er faktisch. Und hatte dann seine Freundin, der so. Und am Wochenende fuhren wir dann immer dahin. Und in den Ferien waren wir da. So, also er war im Vergleich zu anderen Familien in sehr eingeschränkter Weise präsent. Aber er war ein unglaublich charmanter Mensch und er war. Hatte Sinn für Witze, ein großer Witzerzähler. Er kannte, er war gesellig, er hatte immer viele Leute um sich herum. So, und insofern.
Das kriegt er auch doch was gemeinsam.
Und durch seine Lebensgeschichte war er natürlich für uns Kinder sehr präsent. Mhm. Ja, aber eben nicht auf dieser.
Wie fandest du das?
Was?
Als Kind?
Die Präsenz meines Vaters?
Sein Leben, ich meine, natürlich kanntest du es ja auch nicht anders, aber vielleicht. Durch andere Schüler in deiner Klasse und so.
Ich fand es normal. Ich dachte, so ist Ehe.
Also bei meinem Vater war es so, dass er eben auch nicht so dieses klassische Familienleben mit Feierabend und dann zu Hause, sondern mein Vater war im Studio in jeder freien Minute oder auf Tournee. Er war zwar immer irgendwie da und war auch für mich, also im Gegensatz zu deinem Vater vielleicht, also er war immer, als ich klein war, immer... Er stand mir quasi zur Verfügung, wenn ich was fragte, aber ich wusste auch, ich muss leise machen, weil er im Studio war und komponierte oder was mischte oder sowas. Und bei Feiern natürlich stand er im Zentrum, man kam zu uns, pilgerte zu uns, um ihn zu bestaunen oder um in seinen Dunstkreis zu kommen oder vielleicht auch, um sich mit ihm irgendwie wieder zu verbrüdern, zu zerstreiten. Also er war jemand, der, wo man nicht wusste, wie er an dem Tag drauf ist und wie er reagiert. Er konnte wunderbare gute Laune verbreiten um sich und Ausgelassenheit, aber er konnte auch cholerisch sein und Leute so beleidigen, dass sie nie wieder mit ihm was zu tun haben wollten und hat doch nicht mal gemerkt, dass er es gemacht hat. Also das war meistens einfach eruptiv, vulkanartig. Also er hatte mehr was von einem heidnischen Gott oder einer Naturgewalt als von einem vernünftigen bürgerlichen Individuum. Aber für mich war noch entscheidender, was seine Präsenz ausmachte, war nicht nur ja, sein Privatleben, sondern ich habe ihn auf der Bühne auch als Kind erlebt und ich habe gemerkt, dass der auf der Bühne ist, mir, also in den Tagen habe ich mich immer verliebt. Also der hat mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, besser gefallen als der Privatmensch. Also was er den Kindern im Theater da geben konnte auf der Bühne und wie sehr ich stolz war, dass das mein Papa ist. Und wenn ich dann hinterher, das Privileg, das ich hatte, hinter die Bühne durfte, um ihn zu sehen, war es immer jedes Mal eine riesige Enttäuschung, weil dann war er im Stress, dann musste abgebaut werden, dann hatte Angst, es geht was kaputt und er hatte wirklich keine Nerven. Er war regelrecht abweisend, manchmal auch bösartig und es war jedes Mal so, ich wollte zu dem Mann, den ich gerade auf der Bühne gesehen hatte und der war da nicht. Mhm. Es ist so, als würde man versuchen, hinter den Fernseher zu gucken und da ist aber nicht das, was man drin sieht. Aber das, was er auf der Bühne war, für die Kinder. Das hat sich ja auch erhalten. Da muss ich nur eine CD die Musik auflegen bei Spotify anhören und dann, das ist noch da von ihm. Also er ist irgendwie nicht richtig tot.
Was ist denn das dann für ein Gefühl? Was löst das für Gefühle in dir aus, wenn du so einen Song hörst?
Vertrautheit, Nähe, alles ist in Ordnung. Also letztendlich so, als wäre er im Prinzip noch da, aber ich müsste mir auch keine Sorgen machen. Also er hat es letztendlich richtig gemacht. Am Ende kommt es darauf an, was wir hinterlassen. Das war vielleicht eine Lehre. Das habe ich allerdings auch bei Flori gesehen. Es zählt das Werk. Es muss was verfasst werden. Im Gegensatz zu seinem Vater, von dem ich gar nicht weiß, was der eigentlich produziert hat. Also ich könnte jetzt kein Buch, obwohl ich ihn kenne, also ich könnte jetzt überlegen, welche Bücher hat er mir mal erzählt, dass es die gibt, aber ich wüsste von Karl. Können Sie mir irgendwas nennen, was Robert Havemann gedacht oder gesagt hat? Irgendeinen Gedanken von ihm, irgendeine These, irgendwas?
Also wir waren ja beim Du.
Genau. Also fällt dir irgendwas ein? Was war das? Was hat er gesagt?
Nein, aber vielleicht habe ich mich da im tiefen Werk noch nicht genug mit ihm beschäftigt, weil ich meine, da ist ja wirklich eine Wahnsinnsbiografie, durch die man sich ja erstmal.
Er wurde mir durch das Buch seines Sohnes dann nahegebracht, als interessante Figur. Insofern muss er seinem Sohn dankbar sein, denn sein Sohn hat ihn wahrscheinlich unsterblich gemacht oder vor dem Vergessen bewahrt. So muss man es sehen. Für mich ist das so.
Natürlich war ich habe mich sehr lange und also sehr früh damit angefangen, mit ihm zu beschäftigen, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist ein interessanter, also für die Geschichte des 20. Jahrhunderts eine interessante Figur ist. Nur wird er so nicht dargestellt und so, er hat sich selber auch nicht so, er hat es nicht wirklich vermitteln können. Also insofern gab es bei ihm auch was zu entdecken und deshalb hat auch diese Darstellung, die ich in dem Buch gemacht habe, so viele Leute verwundert. Ne, aber es hat auch Leute gegeben, die sagen, ich habe den immer, deinen Vater immer, fand den immer großartig und jetzt plötzlich lese ich das Buch und plötzlich ist es für mich ein Mensch. Ne, so. Und da haben wir
das hast du gemacht dann?
Das habe ich gemacht, ja. Und das Problem ist halt einfach so, es gibt Menschen, die brauchen irgendwie Helden, dieses Gefühl der
Helden. Reine Helden.
Der Heldenverehrung.
Unangetastete Helden.
Der Heldenverehrung. Das kenne ich nicht, also das habe ich nicht selber. Vielleicht, weil ich einfach solchen Leuten zu nah war. Es war ja nicht nur mein Vater, weil die ganze Freunde waren ja alles Leute, die Namen hatten, die was geschaffen hatten. Also, ne? Insofern habe ich mit diesen Leuten niemals immer.
Es relativiert sich, wenn man noch andere Leute kennt, die noch prominenter sind.
Ja, klar. Ne? Und also diese Art von Heldenverehrung hatte ich nicht und dafür hatte ich dann auch noch sehr gute Gründe, sie nicht zu haben. Aber es gibt Menschen, die es irgendwie zu brauchen scheinen. Ich glaube, es waren, also wenn ich mich geirrt habe bei dem Buch, ich dachte, das wäre irgendwie vorbei, wir wären irgendwie klüger geworden, wir brauchen das nicht mehr. Und das ist ein völliger Irrtum.
Fühltet ihr euch als Kinder geliebt vom Vater?
Ja.
Also bei mir ist es gar nicht die Frage. Ich bin von meinem Vater von Anfang an abgelehnt worden.
Welche Gründe hatte das?
Es kann keine guten Gründe geben, mein eigenes Kind abzulehnen.
Ja, deswegen frage ich welche, ne?
Es kann keine geben.
Ich bin ja selber Vater und als ich dann selber Vater wurde, wurde es mir immer rätselhafter. Also monströs. Geradezu monströs. Und es war auch so auffällig, dass es zum Skandal wurde innerhalb der Familie und des Freundeskreises. Mein Vater wurde auch richtig dann gezwungen, also dass er sich zu irgendeiner Art von Gleichbehandlung mit seinen Geschwistern, mit meinen Geschwistern, also bequemt. Ne, so.
Zumindest nach außen den Schein zu wahren. Ja, was mich noch schlimmer ist für ein Kind, dass dann der Lied, dass es eine Lüge ist.
Ja, und also insofern war das, also es war ein. Es bleibt völlig rätselhaft und ich kann mir 30.000 Gedanken darüber machen, aber letztendlich muss man es einfach als Fakt hinnehmen.
Es gibt solche Dinge, wo man sagt, ja, was sollen das da für Gründe sein? Ich bin auch zum Beispiel von meiner Schulklasse abgelehnt und gemobbt worden, auch wenn ich alles versuchte, ihnen zu gefallen. Und sie hatten keine Gründe, aber es ging ihnen eher darum, es zu tun und nicht
Weil so, du die Tochter von warst? Oder
nein,
weil
nicht du mal warst? Das. Das, ich, nein, das würde ich nicht mal sagen. Ist darin. Ich hatte auch in anderen Klassen war ich das auch und mir ist das nicht passiert. Das, also man sollte sich, glaube ich, von der Idee verabschieden, dass es für Gefühle, für Ressentiments vernünftige Gründe gibt. Dass die
nein,
Vernunft
das hat nicht nur mit vernünftig zu tun, sondern dass man die Chance hat, diese Gründe zu erfahren oder herauszubekommen. Und ich glaube auch, dass mein Vater niemals darüber nachgedacht hat. Was seine
so,
Gründe dafür
dass
sind.
Dass man dann sagen würde, ach, wenn
er
man
war
ach,
zu
wenn,
beschäftigt.
Es ist doch nicht so, wenn man dann den Grund jetzt wüsste, würde man keiner würde sagen, ja, weil er ihm, keine Ahnung, weil er nur einen Sohn wollte. Würde das denn irgendwas besser machen?
Nichts. Ja.
Korrekt. Haben denn die Mütter das irgendwie auffangen können?
Meine Mutter war bei uns, hieß nur zu Hause in der Familie die Regierung. Und die war eine preußische Adelbeamten, also so. Und die sind, ist, meine Mutter hat. Es war keine.
Man muss sich das mal vorstellen.
Eine völlig kalte Frau.
Für heutige Verhältnisse völlig unvorstellbar. Da hat die Mutter, die eigene Mutter, ihre drei Kinder für die Stasi überwacht. Kann man
das
sich gar
aber
nicht vorstellen.
Viel später. Aber
ja,
das ist
ach,
sehr
so,
viel
dann.
Später. Aber ich meine, ich war als Kind im Krankenhaus, weil ich war krank, war ich ein halbes Jahr im Krankenhaus. Meine Mutter hat mich nie besucht.
Oh.
Weil ihr die Ärzte gesagt haben, das würde mich zu sehr aufregen. Und,
was sind das für Ärzte?
Ja, so.
Und das hat sie dann umgesetzt.
Das hat sie dann gemacht. Und so. Und das sind
das
einfach
ist
so.
Ist eben auch alles ist nur kurz nach der Nazizeit gewesen, ein paar Jahre.
Ja, also meine Mutter war ein kalter Fisch und eine furchtbare Lügnerin, wie sie später herausstellte.
Inwiefern?
Naja, meine Mutter hat, mein Vater hatte immer Affären mit anderen Frauen und das wusste jeder. Und meine Mutter hat sich natürlich darüber aufgeregt und hat dann immer, und hat sich dann auch mit solchen Gründen dann irgendwann mal scheiden lassen. Und als sie dann tot war, kam heraus, dass sie jahrelang selber eine Affäre mit ihrem, dem Chef ihrer, in dem Institut, wo sie gearbeitet gehabt hatte.
Ja, ich würde so. Jetzt fast sagen, na immerhin. Ja, also.
Ja immerhin, aber sie hat
hat es nicht nur ausgehalten.
Das macht sie ja fast sympathisch.
Nein, aber
eben
sie
nur fast.
Hat nicht einen, du hast nicht einen Zipfel davon irgendwie mitbekommen oder die Ahnung davon gehabt. Alle Leute, die das dann hörten, die sind alle vom Stuhl runtergefallen, weil man es der Frau einfach nicht zugetraut hat. Und das war eine Schreckensgestalt. Ich habe sie sehr bemitleidet, muss ich zugeben. Und aber ich kam mir vielleicht, weil ich dachte.
Und das ist doch rätselhaft. Wie kommt also so ein kleines Geschöpf dazu, dieses Gefühl in sich zu entdecken von Mitgefühl bei solchen Eltern, die beide böse, brutal ablehnend sind in der feindlichen Umgebung? Das ist.
Weil man als Kind
als
nur
ich das
die
Buch
Eltern
las
hat,
und davor erfuhr, zu sehen, dass also es hat mich so für ihn eingenommen. Deshalb, ich meine, ich war sowieso verliebt, aber das wünscht man sich doch am meisten, wenn man in dem Menschen, in dem man frisch verliebt ist, möchte man gerne ein 700-seitiges Buch haben, um davon alles zu lesen, was man wissen möchte. Zumindest, wenn man Literaturstudentin ist.
Genau. Wie war das bei dir mit deiner Mutter? Konnte sie das auffangen?
Meine Mutter und ich waren immer ein Team in im Umgang mit dem sorgsamen, pfleglichen und aber auch sich gegenseitig beschützenden Umgang mit meinem Vater, den man nicht ändern konnte. Der war, wie er war, den wir beide liebten und den wir auch brauchten, den wir auch bewunderten, aber der eine ständige Gefahr für den inneren Frieden der Familie und auch für die körperliche Unversehrtheit meiner Mutter und auch die akustische zumindest, also für also die seelische Verletzung war. Sein Vater zwang mich als Einzelkind, ich als empathisches und aufmerksames und verständiges Kind war, eigentlich zu einem sehr frühen Erwachsenwerden und gemeinsam mit meiner Mutter jeden Tag im Leben pragmatisch damit umzugehen. Also ich hatte keine unbeschwerte Kindheit. Ich musste mich ständig beim Aufwachen fragen, wie geht's ihm heute? Hat er heute schon irgendwas gesehen, was ihn ärgert? Was macht meine Mutter? Wie geht's den beiden? Ich musste immer gucken.
Wie kommt er zum Frühstück?
Ja, genau. Ist hier irgendwas, was ihn stören könnte? Und zwar ist es nicht so, dass ihn immer das Gleiche störte. Es war immer so auch ein bisschen so ein Glücksspiel. Er musste immer auf der Hut sein. Ich wusste auch ganz genau, dass er das nicht absichtlich macht. Er fiel danach seinen Anfällen eine regelrechte Erschöpfungszustand, Amnesie, und dann komponierte er was und er hat es buchstäblich vergessen. Und er verstand überhaupt nicht, worum wir so betreten.
Und, oder dass es für euch anstrengend war.
Ja, also ich habe es auch sehr früh verstanden, dass es keine Bosheit ist, sondern eben Naturgewalt. Ich habe also gewusst, es gibt so Menschen, die sind so. und habe mich entsprechend, und zwar ohne es mir vorzunehmen, angepasst und gelernt, was Mädchen ja eh lernen, wofür sie begabt sind, wohl mal eher als Jungs jedenfalls statistisch, Gefühle sehr schnell zu erfassen, Situationen zu erfassen und mich auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle anderer Menschen einzustellen. Übrigens auf die meiner Mutter, die ein großes emotionales Bedürfnis hatte und selbst wenn sie es mir nicht hätte aufbürden wollen, sie konnte ja gar nicht anders. Ich war das einzige Wesen in ihrer Umgebung, was sie verstand und vor dem sie sich so öffnen konnte und es auch nicht verbergen konnte. Meine Eltern hatten ja nicht direkt Freunde, sie hatten Fans, sie hatten ihre Bewunderer, sie hatten oder Kollegen, für die es wieder was anderes war, die eine andere Distanz hatten, die meinen Vater vor allem als Künstler und als Musiker sahen und eben nicht als ihren Freund. Wo es also in den Hintergrund trat, hinter dem Respekt. Also waren wir waren alle drei ziemlich alleine.
Es gibt also gewisse Übereinstimmung bei Hannah und mir und das hat was ganz stark mit dem Bild, was Leute von außen von dem Vater haben, um den es jetzt hier geht, und der eigenen Erfahrung. Und
dem Ausgesetztsein einer Ungerechtigkeit, gegen die man machtlos ist.
Ich habe mich ja gegen meinen Vater gewehrt und habe ihn zur Verzweiflung gebracht.
Gut, mit deinem Vater konnte man sich auch streiten.
Es gibt ja also einen Freund von mir, Thomas Brasch, der mal zu mir gesagt hat, weißt du, du kannst dich ja leicht als Opfer deines Vaters darstellen, aber ich habe es doch erlebt. Es war doch umgekehrt. Du hast doch deinen Vater so fertig gemacht, er ist dein Opfer gewesen.
Aber und wie willst du jemanden fertig machen, der offensichtlich keine Kontrolle darüber hat, was er tut? Mein Vater hat es ja nicht.
Nein, ich
wenn's
habe
Vorsatz
ja nicht
gewesen
an,
wäre, wenn ja, ich gemerkt hätte, ich kannte ja auch solche Männer oder aus Bekanntenkreis und Freunden. Ja ich kannte auch Väter, die wirklich absichtlich sadistisch waren. Das war er eben nicht, deswegen konnte man nichts machen.
Ja,
man musste ihn
ja
irgendwie
um
vor sich selbst schützen.
Wird ja nicht gleichgesetzt von mir. Und gegen meinen Vater konnte man sich vielleicht auch zur Wehr setzen, weil er eben ein intelligenter Mann war und so. Und ich habe angefangen, boah, was habe ich gemacht? Ich habe mir darauf verlegt, Witze zu machen, mich über ihn lustig zu machen. Und da er Sinn für Humor hatte, musste er dann mitlachen mit den anderen, die über ihn gelacht haben.
Lachen muss man, man will
lachen
es nicht.
Muss man. Und so.
Aber natürlich hat Hannah insofern recht, ne? Es ist ja irgendwie was anderes, wenn also ein Junge zum jungen Erwachsenen wird, dann gibt es ja letzten Endes, und das ist wahrscheinlich psychologisch auch so, irgendwann ein Machtwechsel im Sinne von Kraft und so weiter.
Das muss nicht sein, Florian hat ein wunderbares Verhältnis zu seinem wundervollen Sohn.
Mit der geschichtlichen Entwicklung
genau.
zu tun.
Und, ich glaube, ein Mädchen und Frau, da kann das gar nicht so
entstehen. Ich glaube nicht, dass ich so sehr...
Es gibt doch den Schneewittchen-Komplex bei Müttern. Es gibt es auch. Es gibt auch Mütter, die ihre Töchter runtermachen, sobald sie ihnen irgendwie sexuell Konkurrenz
nicht,
machen. Gibt es alles.
Dass ich so ein Junge gewesen wäre, dazu war mein femininer Anteil viel zu groß. Und ich glaube, das hat mein Vater auch sehr irritiert. Der ein Macho war, ja so, und ein dummer Mann war. Und ich glaube,
das hat mein Vater auch an dir irritiert. Den konnte ich nicht greifen. Du hattest so was Feminines.
Also insofern glaube ich nicht,
hat.
Dass es hier um eine junge Vater geht, gegen Vater oder so, der dann an dieser Stelle treten will. Ich wollte nie an die Stelle meines Vaters treten.
Okay.
Ja, so. Dann hat er mir zum Beispiel in seiner grenzenlosen Dummheit vorgeworfen, ich hätte einen überbordenden Ödipus-Konflikt, Komplex oder so, was man so sagt.
Was
man so im 20. Jahrhundert so an Dummheiten von sich gibt. Und da habe ich mir gedacht, das musst du doch mal... Habe ich dann eben mal angefangen, mit 11 oder 12 Freud zu lesen und mich dazu beschäftigen, was das überhaupt sein soll. Mein Vater hatte all diese Bücher, aber er hat sie natürlich nie gelesen. Das heißt, es hat er einfach so improvisiert. Und dann stellte ich fest, dass unsere Familiensituation überhaupt nicht mit dem übereinstimmt. Er war nicht aus dem Ehebett zu vertreiben, denn er war nicht in dem Ehebett.
Er war gar nicht drin.
Ja, so. Und insofern, also was sollte der Quatsch? Ja, so. Und,
Und du warst doch nicht auf deine Geliebten deines Vaters scharf, oder?
Nee, ich war weder auf meine Mutter
eher im
noch
Gegenteil.
Auf. Ich hatte mit ihr ein furchtbares. Es war sowas von dumm. Und das ist etwas, was. Schließt ja an, was ich vorhin gesagt habe. Man neigt dazu, Leute, die mich nicht verstehen oder mit mir nicht klarkommen, neigen dazu, mich zu psychologisieren. Ja, so. Und weshalb ich da wirklich unglaublich allergisch.
Ja? Ich mag es auch zum Beispiel an seinen Romanen, die ja oft auch gerade in unseren Zeiten zu solchen psychologisierenden Figurenporträts neigen, dass er darauf verzichtet. Er schreibt diese drei langen Romane, also auch wenn ich es Hafenmann nicht als Roman zähle, sondern die Romane heißen Speedy, Bankrott und Speedy 2. Sind alle voller Figuren und sie kommen alle ohne diese psychologischen, küchenpsychologischen Unsinn aus. Also obwohl die Sujets ja modern sind, zum Beispiel geht es dem Roman Speedy, das war der, den der Versurkamp auch vorlag und den sie nicht veröffentlicht haben, der mich so mitgerissen hat, geht es um die Geschichte eines Paares, eines fantastischen, wunderbaren Liebespaares, die schönste Liebesgeschichte, nämlich in den 20er Jahren und dann in den 30er Jahren der Nazizeit im Gefängnis die Geschichte eines Malers, des Malers Rudolf Schlichter, in dem Buch heißt der Schlechter, der ein dicklicher, komplexer, komplexbehafteter Maler war, der vor allem auch gern Frauenkleider trägt und sehr feminin ist und so gar kein Macho-Mann. Und seine Frau, die ihren Mann beschützt und ernährt dadurch, dass sie ihm Liebhaber hat, die das Paar aushalten. Das ist nicht direkt Prostitution, aber es ist so eine Art von also Heterentum.
Wie kompliziert er.
Ja, und die, und es ist die Geschichte, wie dieser Mann dafür ins Gefängnis kommt und wieder raus.
Also mich interessieren solche so Begriffe nicht so, die so auf Leute aufgepappt werden. Das finde ich also. Also ich, das finde ich uninteressant. Aber natürlich ist ein Roman, geht es in einem Roman um letztendlich um Psychologie, wo es in ganz anderer Weise, als es in der Populärwissenschaft mehr ist, es ja nicht der, die so her so rumwabert.
Man sollte schon ganz genau wissen, wovon man spricht, nur nicht spekulieren. Ich meine, du konntest diesen Roman schreiben aus zwei Gründen. Erstens wegen deiner effeminierten Natur und zweitens, weil du auch im Gefängnis warst.
Genau.
Und sowas sollte man eben nicht tun, wenn nicht beides zutrifft. Auch mir hat er beigebracht, dass ich, wenn ich was erzähle, kennen muss, wovon ich spreche.
Weil sonst muss es nicht vollständig kennen, muss es nicht das Gleiche genau erlebt haben. Man muss wissen, wovon ich rede.
Man muss wissen, und ich muss die Autorität haben, es zu erzählen, weil es kein anderer könnte. So. Und das haben wir in unserem gemeinsamen Roman Begabung und so weiter dann also getan. Begabung ist von mir und so weiter, hat er hinzugefügt, um meinen Hang zum intellektuellen Kitsch abzumildern.
Hanna, du hast deinem verstorbenen Vater nicht erzählt, dass du als Prostituierte, als Escort arbeitest.
Ich habe ihn doch vom Verhältnis meiner Eltern erzählt. Mein Vater war relativ prüde, er mochte auch nicht ohne Badehose ins Wasser, er hatte viele Komplexe. Er war in seiner ganzen Art doch eher wie so ein Teenager. Ich glaube, also ich hatte wohl meine Gründe, es nicht zu tun. Manchmal denke ich, der hätte ihm vielleicht die Chance geben, sich das zu verhalten. Nur das, heute denke ich, manchmal ist es vielleicht doch besser, weil, abgesehen davon, dass er die Lebenszeit nicht mehr hatte, das zu verkraften. Ich denke, es hätte vor allem meine Mutter drunter gelitten. Und entweder hätte er es mir immer vorgeworfen und er hätte es nie verstanden und es hätte ihn nur verletzt oder hätte mich verletzt, indem es ihn verletzt, indem er dann mir eine Seite an sich zeigt, die Frauen nicht gefallen kann, die einer Frau wie mir, einer Frau, die sehr viel Wert auf ihre innere Freiheit und ihre Souveränität legt, nicht gefallen kann. Er wäre Gefahr gelaufen, in meiner Achtung zu sinken. Denn Achtung hatte ich immer vor ihm, auch wenn ich auch manchmal wusste, dass ich ihn nicht als rationalen Mensch betrachten kann. Ich hatte immer Achtung vor ihm. Und die wollte ich nicht verlieren. Aber wenn es ihm nun gefallen hätte, aber auf die falsche Weise und er, Gott behüte, angefangen hätte, damit anzugeben, es wäre grotesk gewesen. Er hätte sich selber, hätte sich blamiert. Es gibt bestimmtes Wissen, bestimmte Dinge, die sind nicht für jeden. Abgesehen davon betrifft das ja auch meine Intimsphäre. Also ich hatte wohl meine Gründe dazu zögern.
Und Kinder erzählen ihren Eltern wenig über ihr Intimleben, auch andere. Also das ist, das halte ich jetzt erstmal
auch
nicht
wenn
für
einige
so
Eltern, das kommt dann erst wieder, also aus meiner Erfahrung, das kommt dann irgendwie mal locker, viel später.
Auch wenn die Eltern ihrerseits manchmal etwas zu wenig Hemmungen haben, ihren Kindern wirklich alles zu erzählen und viel zu früh.
Das will man auch nicht hören.
Ne? Also als ich glaube, wir wissen, wovon wir sprechen.
Ja, genau.
Also das finde ich jetzt einfach nicht so weiter erstaunlich.
Aber der Grund, warum meine Mutter, glaube ich, mir zum Beispiel alles erzählen wollte und auch über meinen Vater war, man möchte auf diese Weise ja eine Bindung zu dem Kind haben, die Kinder eigentlich nur zu ihren besten Freunden haben sollten oder zu ihren Partnern. Und man beschränkt sich nicht auf die Bindung der Eltern, man will alles. Man möchte für das Kind alles sein, man hat Angst vor dem Bruch.
Das trifft für deine Mutter zu.
Auf mich zu trifft das.
Für meine nun wirklich nicht.
Nein, aber bei mir ist es
keine Verallgemeinerung.
Diese Angst vor der Abnabelung und der Angst der Verlust, also ich habe ja immer ich konnte die Rolle der besten Freundin gut spielen und kann sie auch und ich heute wiederum 10 Jahre später fällt es mir auch wieder viel leichter als damals mit Mitte 20, als ich Flori kennenlernte und mich endlich jemanden hatte, jenseits dieses Dreiecks aus Mutter und Vater, wo keiner richtig reinkam, der sich so für mich interessierte. Also ich kannte viele Männer in der Uni, die mit mir schlafen wollten, oder ich kannte auch irgendwelche, die meinen Vater interessant fanden, also Mädchen oder, aber ich hatte keine richtigen, der hatte keinen Menschen, wo ich wusste, der ist im Zweifelsfall auch bereit, sich mit meinem Problem zu beschäftigen und würde mich unterstützen, zum Beispiel bei, wenn ich, weil es ja auch für mich schwer war, mich davon zu Hause loszueisen. Es ist ja eine echte Symbiose gewesen. Das hätte ich ohne ihn nicht geschafft. Er war jemand, der hundertprozentig und eingeschränkt für mich da war. Und so jemanden hatte ich nicht.
Jetzt reden wir mal über die DDR, in der das stattgefunden hat.
Bei mir war es ja nun wirklich...
Ja gut, bei dir war es die Fortsetzung davon.
Ich habe erstmal noch eine Frage.
Wirklich, als ich nach Kreuzberg, nach Neukölln zog, hat meine Mutter immer aus Versehen gesagt, Hanna, es geht in den Westen. Das war wirklich köstlich. Das war aus Versehen, das war keine Ironie.
So ist es. Aber es gibt ja wahrscheinlich, das war ja auch schon so ein Fremdeln, ne, mit Kreuzberg oder so, wenn man aus dem Osten nach Kreuzberg zog, oder?
Für die Mutter von Hanna auf alle Fälle. Aber das, wie gesagt, das sind die, also sage ich jetzt mal so, vielleicht mit mehr Abstand als Hanna den hat, aber die Eltern von Hanna hatten natürlich eine sehr privilegierte, sehr einzigartige Position in der DDR. Und es ist nicht die DDR, die da spricht, sondern es sind sind diese beiden Eltern, ja, oder so, um die es da geht. Und die das merkwürdige Privileg hatten, mit ihrer Tochter, mit ihrem Töchterchen,
3 Jahre
in den Urlaub nach Italien fahren zu können.
Ich war nachweislich der jüngste Reisekader der DDR.
Ja, so. Und
ich weiß, hast du Erinnerungen daran?
Ja, klar. Aber es gibt auch viele schöne Fotos, aber es ist auch so, das hing damit zusammen, dass der Vorgesetzte, so politische, war ja eigentlich nur der Zuständige für Unterhaltungsmusik, also im Kulturministerium. Und das war einfach ein Mensch und der mochte meinen Vater und der hat denen das einfach erlaubt.
Die wurden um alles zugeschanzt. Ja. Ach so, und also das sind natürlich keine typischen DDR-Bürger gewesen. Ja, so, jetzt
müssen wir der Prestigeverlust nach der Wende war für meine Eltern extrem. Auf einmal konnten alle nach Italien fahren und sich, also meine Eltern hatten natürlich nicht von Anfang an alles. Mein Vater hatte auch eine Zeit lang, war ihm streng verboten zu reisen. Meine Mutter hat das für ihn irgendwie eingefädelt. Sie war in der Partei, er war nicht mehr in der FDJ. Also er durfte oft nicht hinfahren. Aber dann, später, als sie verheiratet waren, schon. Das hat sie irgendwie hingekriegt. Und auch, dass sie dann ein Telefon hatten. Dann sogar zwei verschiedene Telefonnummern.
Das ist jetzt völlig absurd, wenn man nicht überlegt.
Ich weiß, also meine Eltern hatten, glaube ich, 10 Jahre ein Telefon beantragt, bevor sie eins bekommen haben. Und man hat dann irgendwie, also in einem Mietshaus, Kalibnerstraße, Leipzig, da hatte man jemanden, der eins hat. Und dann hat man eventuell auch noch eine illegale Leitung nach oben gelegt.
Ja, und besser.
Und dann wusste man, wenn es zweimal klingelt.
Also es hatten wir auch so eine Wechselschaltung. Und praktischerweise waren unsere Nachbarn bei der Stasi und haben alles mitgeschrieben. Später haben wir dann ihr Haus kaufen
natürlich
können. Also
natürlich.
Meine Eltern.
Ja. Also, aber trotzdem ist ja
Hast du oder deine Eltern, haben die Stasi-Akte mal beantragt?
Also mein Vater hat seine da, die ist recht lustig, stehen lustige Sachen drin. Also der hat eine Opferakte, Gott sei Dank. Also es gab ja auch Leute, die dachten, sie hätten eine und dann hatten sie keine. Und das war natürlich auch da tragisch, weil sie dachten, sie wären so wichtig. Ja, mein Vater hatte aber unter der Stasi jetzt nicht so zu leiden, wie zum Beispiel Flori, der im Gefängnis saß.
Naja, manchmal hätte es ja sein können, dass es irgendwie, sag ich jetzt mal, weil da irgendwie welche Treffen oder so zu Hause stattfinden, dass das interessant sein könnte, ne? Nein.
Die Stasi hat vieles notiert, was völlig sinnlos war und überhaupt keinerlei Nutzen für sie hatte. Also es gibt Aktenmeter von meinem Vater, von wo das Telefon abgehört ist. Wenn man das mal durchliest, dann fasst man
sich an. So langweilig, ne?
fasst man sich an den Kopf.
Ich weiß auch, was und meine Mutter am Telefon wahrscheinlich stundenlang gesagt hat und der arme Mann musste im Nachbarhaus das ganze Zeit mitschreiben.
Das ist einfach, die sind ja dann, also als ich jetzt einmal so, als mein Vater irgendwie in Probleme bekam mit seiner Partei, da war er der Meinung, dass man dass vom Telefon das irgendwie mitgehört wird und dass man dann irgendwie auch vom Telefon aus Gespräche im Raum irgendwie mithören kann. Und dann wurde immer so ein großes Kissen darauf gelegt. Wenn er was gesagt hat, das beschränkte sich auf das also Allernotwendigste, außer er wollte, dass der Staat das erfährt. Und dann wurde
es, wünscht sich einer so einen direkten Draht.
Er hatte mal einen direkten Draht. So. Und da habe ich mich irgendwie instinktiv entschieden, dass mich das nicht interessiert. Die ganze Stasi-Sache, dass es mich überhaupt nicht interessiert. Dass ich mich nicht darum kümmern werde. Erst wenn ich vorhabe, etwas Illegales zu tun, dann ja, aber vorher nicht. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich diese Einstellung hatte. Später, und also in der...
Und wann hast du was Illegales getan?
Das habe ich ja dann offen getan. Aber in meiner
Jugend
musste man immer etwas noch getan haben, damit man, also der Stasi auffiel und dass sie sich um einen kümmerte. Und das Schöne ist, dass später, wenn man, habe ich ja auch einen Freund von mir und die Akten so gelesen. Und es gab in meinem Kreis von Freunden nicht einen einzigen Informanten der Staatssicherheit. So in der Zeit, in die für uns wichtig war. Und also
gute Menschenkenntnis.
Ja, klar. Und auch der, wo wir es mal vermutet hatten, eine Weile war es nicht.
Ich habe dem Unrecht getan.
Ja, wir haben ihm Unrecht getan. Aber so. Und dann kommt, das wissen die meisten Leute nicht, was das, diese Auswirkungen hatte, kommt diese berühmte Konferenz in Helsinki, wo sich die sozialistischen Staaten zur Einhaltung der Menschenrechte und verpflichten. Und es hat eine völlig paradoxe Wirkung, dass die Stasi glaubt oder die Partei glaubt, sie könnten sich nicht mehr, könnte nicht mehr so Prozesse so machen, wo man Leute zu was verknackt.
Schauprozesse.
Ja. Naja, oder ja, klar, es waren ja immer politische Prozesse. Dann wird es irgendwie im Westen, also kriegt man eine schlechte Presse. Und dann wird einem gesagt, ihr habt doch aber da so unterschrieben. Und also haben sie sich darauf verlegt, Straftaten zu verhindern, bevor sie überhaupt stattfinden. Und das hat dazu geführt, dass dieser riesige Apparat von IMs überhaupt entstanden ist. Der war also, weil man, das war es letztendlich.
Das war wegen der Menschenrechte.
Wegen der Menschenrechte. Weil man die Menschenrechte glaubte, beachten zu müssen, hat man diese ganze DDR in einen Sumpf von gegenseitiger Bespitzelung erhoben, damit keiner irgendwie, bevor er nur irgendwie was Schlimmes machen könnte, musste das abgewendet werden. Und
man konnte ihn nicht hinterher bestrafen, sondern musste es vorher machen.
Er musste vorher das ganze Volk bestrafen. Und so. Völlig verrückt. Und das war eben deshalb, wie gesagt, also es sind diese zwei Gründe, weil ich gesagt habe, ich beschäftige mich damit nicht. Und das andere ist, weil das, was für die DDR am Ende so wichtig war, dieses Spitzelsystem, das habe ich nicht erlebt. Ja, so, da war ich schon im Westen. Und
also 1971 bist du.
Ja, gegangen. Ja. Und so, und deshalb halte ich da auch immer meine Klappe, wenn Leute sich darüber aufregen, dann so, vielleicht haben sie gute Gründe, die muss ich noch nicht verstehen.
Hanna, wir haben ja jetzt über die starken Väter und so weiter gesprochen, ist es so...
Sind wir jetzt durch damit?
Fast. Nein, aber noch so ein Gedanken, ist deine Berufswahl auch eine gewisse Rebellion gegen das Elternhaus?
Überhaupt nicht. Nein, also ich glaube, das war auch so ein großes Missverständnis von mir, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt dann auch so in die Öffentlichkeit ging als Kurtisane, Hetäre, Hure, weil ich hatte das Gefühl, als ich Geld brauchte und mein Studium zu Ende machen wollte und kein Stipendium auch mehr und auch wenn dann nur das Büchergeld bekommen hätte und meine Eltern nicht mehr um Geld fragen wollte, dachte ich, es gibt Escorts, kann man machen. Es gibt Agenturen, es ist nicht mehr wie früher. Ich bin auch nie mit so einem Hurenstigma aufgewachsen. Also abgesehen davon, dass feministischen Standards der DDR sowieso immer viel weiter waren als die der Länder, die, ich sag mal, die von der katholischen oder von der Kirche generell geprägt sind. Es hat mich ja auch lange gebraucht zu verstehen, welchen Einfluss auch auf Gesetze und auf so das Zusammenleben die Kirchen haben in Deutschland, der Schweiz und Österreich und so. Also das fehlte in der DDR und das haben wir oft kein Gefühl dafür, wie mächtig die sind. Das ist eben, wir denken, das ist irgendwas, ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ja, nur aktiv. Mehr denn je. Ja, international vernetzt. Und ich dachte, ja, das kann man machen. Meine Oma war Hebamme gewesen und auch irgendwie diejenige bei meinen Großeltern schon, die dominantere war von, verglichen mit meinem Opa. Und dann habe ich erlebt, was meine Mutter, die im Prinzip ja, denen es eigentlich alles unser Leben quasi in der Hand hat und organisierte. Und dass eine Frau überhaupt ihr eigenes Geld verdient und mit ihrem Körper das macht, was sie will, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte auch erlebt bei meinen Eltern die Nicht-Monogamie in dieser Ehe. Ich will das muss meine Mutter selber erzählen, wenn sie das möchte. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, will auch keinen verraten. Mein Vater war zwar eifersüchtig, aber die Eifersucht war im Prinzip hilflos. Und ich habe mal berechtigt und mal nicht. Aber wenn meine Mutter einen Liebhaber gehabt hätte, hätte ich sie nur zu gut verstanden. Weil es auch ein Unterschied war zwischen der Loyalität gegenüber meinem Vater und ihren eigenen Bedürfnissen als Frau. Also ich habe keinerlei Schamkultur da und eine Hure war für mich auch kein Opfer und nichts Mitleidenswertes, sondern eher was, Ehrfurchtgebietendes und irgendwie.
Ja gut, ein Bild war natürlich von der Literatur.
Auch das, natürlich war mein Bild auch von Romanfiguren geprägt.
Bei Sack und so, ne, Buddy.
Also ja, die Kamelien. Ja. Ja, so. Und auch sonst die 20er Jahre, also für mich war das alles so, und ich lebte in einer Stadt, wo One-Night-Stands völlig zum normal waren und zum Alltag gehörten und zum Wochenende. Und ich studierte Philosophie, also im Prinzip die Lockerheit der sexuellen Sitten war in meinem Alltag präsent. Ich hatte häufig Sex gehabt mit Männern, einfach nur als One-Night-Stand und um mich auszuprobieren. Ich hatte auch schon gelernt, Liebe und Sex zu trennen, wie das genau war und in meinem Leben etwas komplizierter vielleicht, als man denkt. So einfach war es nämlich nicht und so unkompliziert. Darüber haben wir, darum geht es auch in unserem Roman, Begabung
kommt
und so weiter. Kommt da mit vor, teilweise autobiografisch, aber Vorsicht, autofiktional. Und da habe ich mich da beworben und ich dachte, ich kann ja, wenn es mir
dieser Escort-Agent.
Ja, ich habe mich ein bisschen gegoogelt. Ich fand einige, eine hat mir ausnehmend gefallen und ich dachte, wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es eben. Ganz einfach. Ich begebe mich ja auch nicht in Gefahr oder in irgendein Milieu hinein und das hat sich ja auch bewahrheitet, dass das ich nicht nach wie vor nach dem Haken suche. Aber dass ich das gemacht hätte, ich habe das gemacht, weil ich Geld brauchte. Die Provokation bestand höchstens darin, dass ich eben plötzlich zeige, hallo, ich bin unabhängig, ich bin nicht abhängig vom Geld, ich muss nicht wieder zu Hause einziehen, ich kann alleine existieren. Aber ob ich das gemacht hätte durch Prostitution oder ob ich das gemacht hätte, indem ich einen anderen, ähnlich gut bezahlten Beruf oder Studentenjob gefunden hätte, den es zwar nicht gab, einmal hat mich in einem Schweizer Podcast der Schweizer Moderator gefragt, warst du auch dabei, warum ich um Geld zu verdienen, warum ich denn ausgerechnet das gemacht hätte? Und dann fragte ich ihn ja, was gibt's denn da, was man machen kann als Geisteswissenschaftsstudentin, wenn man auch noch ein bisschen Zeit haben will, den Abschluss zu machen? Und da dachte der kurz nach und dann sagte der, na, man könnte doch mit Aktien handeln an der Börse. Also mir deswegen ist er eben in Zürich, aber ich war aber ein Mädchen aus Berlin. Und nein. Also mich hat dann später provoziert, dass Leute sich erlauben, sich provoziert zu fühlen durch meine sexuellen Angelegenheiten, die doch nur mich und meine Kunden was angehen. Noch nicht mal wirklich deren Ehefrauen, weil es auch so, also dass irgendjemand sich herausnimmt, mir zu sagen, dass ihn das provoziert. Ich sage mir so schön, was geht dich das an? Also leben und leben lassen.
Wahrscheinlich ja eher, weil du damit auch in die Öffentlichkeit gegangen bist.
Na, das lag daran, dass ich eben feststellte, dass es eine Debatte gab, im Jahr 2015, ausgelöst durch die Emma, Helle Schwarzer. Deutschland sei das Bordell Europas und es müsse irgendwie sich ändern. Und alle sprangen darauf auf, alle Medien, das ist eine griffige Formulierung, dass Deutschland das einfach bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land ist und natürlich hier auch am meisten legale Sexarbeit ist. Wir haben auch die meisten Schweinemastanlagen, wir sind auch der Schweinestall Europas, wir sind auch die Autofabrik Europas, wir sind die Autobahn, wir sind alles mögliche Europas und eben auch das Bordell. Endlich mal was Gutes, früher war das Paris, wir können uns doch stolz drauf sein. Und jedenfalls fing das an, dass ich dachte, dass die mir meinen Beruf verbieten wollen. Also über den Trick, dass sie die Männer, die Kunden bestrafen. Die angeblich bösen Kunden, weil man konnte ja heutzutage jetzt Feminismus auch nicht mehr sagen, dreckige Hure, schäm dich. Das ging irgendwie nicht, weil das eben doch schon sehr mit der neuen Libertinage verbunden war. Aber man konnte sagen, die bösen Männer beuten arme Frauen aus, die das gar nicht wollen. Was unterm Strich natürlich auf dasselbe hinausläuft, was sie da machten. Und dann musste ich, oder die sagen, die Prostituierten, keine macht das freiwillig. Und wenn, dann ist sie irgendwie eine skrupellose, furchtbare Frau. Und also entweder dumm oder böse. Und niemand hat sich damals getraut, sein Gesicht zu zeigen und vor allem auch den Namen zu sagen. Und ich war eine, dachte, ich kann es mir leisten. Ich habe nichts zu verlieren. In meinem sozialen Umfeld weiß das jeder. Und dann war es auch so, ich hatte ja diese eigene Webseite, meine eigenen Bedingungen geschaffen. Und ich wusste, in Deutschland muss man da mit seinem Namen im Impressum stehen, im Handelsregister auch und überall. Das kann man gar nicht vermeiden. Und vor allem, wenn ich an meinem Gesicht auftrete, erkennt man mich auch. Und es gab ja meine prominenten Eltern. Und was ich erzählt
also
habe, wo man nicht vorkommen will,
es
wäre dadurch rausgekommen, dass die Bild-Zeitung es rausgefunden hätte. Nämlich ein konkreter Journalist, der uns beiden auch immer über unsere Beziehung nachgestellt hat, der seit der Beerdigung meines Vaters, wo Flori erspähte, der da war, unbedingt, also am nächsten Morgen rief der an, wollte was über meine Beziehung zu diesem Hafenmann wissen, der damals noch verheiratet war oder mitten in der Scheidung. Das war also absolut ausgeschlossen. Die Nummer, meine private Handynummer hatte der Mann von meiner Mutter. Und mit dem spielten wir immer so eine Art Versteckspiel, dass wir möglichst nichts, wenn wir schon öffentlich irgendwo zusammen waren, zum Beispiel auf dem Geburtstag von Nina Hagen, dass wir einfach dann so weit auseinanderstehen, dass er einfach kein gemeinsames Foto mit uns kriegt. Und natürlich war es auch so, als ich dann merkte, ich muss für meine Webseite Werbung machen in den Medien, ich muss damit auftreten auch, wusste, wenn ich das jetzt nicht sage in der Zeit, die diese hohe Auflage hat, dann macht es eher am nächsten Tag. Also tat ich es in einem Zeitporträt, in der Zeit online. Sie können sich vorstellen, was der Mann zu hören bekommen hat in der Redaktion bei der Bild-Zeitung. Ich habe gehört, er hätte fast seinen Job verloren. Er war jedenfalls tief getroffen, dass wir ihm das vorenthalten haben. Vor allem, da ich es schon einige Jahre machte und er hat es nicht gesehen, nicht gemerkt.
Er hat mich auch gleich am nächsten Tag angerufen. Wissen Sie, dass Ihre Freundin, das weiß ich jetzt, kann ich glaube ich Ihnen darauf antworten, aber Sie wissen doch, dass ich mit der Bild-Zeitung nicht spreche.
Ja.
Ist es denn manchmal anstrengend, wenn man in der Öffentlichkeit steht und sozusagen alles, was mit Prostitution und auch die Schattenseiten, die damit verbunden sind, dass man sich da stellvertretend rechtfertigen muss?
Ja klar, das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil es mir immer wieder passierte und am Anfang war ich darauf weniger gefasst. Ich dachte mir immer, wenn die Menschen sich interessieren für das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution, dann sollen sie doch mit jemandem sprechen, der sich damit wirklich auskennt. Ich kenne das doch auch nur aus den Medien. Und ich dachte, ich bin jetzt schon in einer gewerkschaftlichen Struktur drin, also in so einem Interessenverband. Ich habe Kolleginnen, ich schaffe selbst Arbeitsbedingungen, die für mich und andere optimal sind. Was soll ich denn sonst noch machen? Aber immer diese kognitive Dissonanz, dass das doch irgendeinen Haken geben muss und dann, ja, bei Ihnen ist ja offenbar alles in Ordnung, aber was sagen Sie denn dazu das? Es ist so, als würde man Ihnen sagen, schön, dass Sie Ihren Beruf mögen. Wissen Sie, dass in Russland Journalisten nicht frei arbeiten dürfen? Meinen Sie nicht, dass man diesen Beruf abschaffen sollte, wo es Menschen so geht? Ja, das würden Sie absurd finden. Mir passiert das in fast jedem Interview und inzwischen bin ich auch so weit, dass ich solche Fragen, auch egal, ob ich das zickig wirke, einfach sage, stopp, ich beantworte Ihnen diese Frage nicht. Sie können hier nicht zweigleisig fahren. Sie können nicht mit mir und meinen sexy Fotos und meinem erotischen Flair hier Auflage machen und Werbung, aber gleichzeitig der Gute sein wollen und so mal ganz nebenbei ein Thema anreißen, was den eigenen Platz in den Medien verdient, der genauso groß ist. Also besprechen Sie das Thema bitte nicht mit Sex-Sells. Es ist kein sexy Thema und ich stehe nicht zur Verfügung. Also ich kann Ihnen ein paar Leute nennen, die sich damit auskennen. Reden Sie doch mal mit der und der Organisation. Ich glaube, der Gipfel war, als ich bei Schick Römer war, und da ging es auch darum, und ich nenne den Leuten noch eine Organisation, die sich kümmert um Opfer von Menschenhandel, hier in Berlin, wer passte, Banjing e.V., und die haben mir versprochen, dass sie das einblenden und eine Spendenadresse. Und dann haben die das vergessen einzublenden. Aber es wurde ausgestrahlt, der Satz, und dann fehlte das unten in der Ausstrahlung. Ich bin dem Kürpersbusch, habe ich ihm so eine gepfefferte Mail geschrieben, ob er uns eigentlich alle für dumm verkaufen will, was das denn jetzt überhaupt sollte. Wie ernst man ihn dann überhaupt noch nehmen soll. Also, das ist, man muss wissen, diese Show wurde ja nicht von Kurt Krömer geschrieben, die Fragen, das war ja Kürpersbusch.
Also ich habe die Sendung mir tatsächlich in der Vorbereitung auch nochmal angeschaut. Und hatte auch ein bisschen den persönlichen Eindruck, dass der Moderator sich auch in dem ganzen Konzept nicht so richtig wohl gefühlt hat.
Das
ist mega unwohl.
Das war auch die letzte Sendung aus der Reihe. Die
ja,
wurde
das habe ich auch noch mal geschaut.
Das war das allerletzte. Danach haben sie das Studio quasi zusammengefaltet und weggetragen. Und der war zu mir persönlich sehr, sehr anständig. Der kam zweimal oder dreimal vorher in die Garderobe und erklärte mir, dass er nichts gegen mich hatte und dass das nur gegen das Thema ist und dass wie das jetzt gleich ist und war zauberhaft. Also Kurt Krömer ist jemand, den ich sehr schätze und mag.
Ja, er hat ja auch dann die Konsequenzen, glaube ich.
Nee, das lag nicht an der Sendung, das hatte er eh vor. Ich glaube, das war schon klar. Aber es war ihm, glaube ich, auch unangenehm, dass da irgendwelche anonymisierten Aussagen in den Raum gestellt wurden, zu denen ich mich dann so spontan verhalten sollte. Aber ich hatte da schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe mich einfach so verhalten, indem ich gar nichts dazu gesagt habe. Was soll ich dazu sagen? Steht im Raum. Irgendjemand hat, es gibt Strukturen in dieser Gesellschaft, die Frauen zum Opfer von Ausbeutung machen in jeder Hinsicht. Nur ein Verbot von legaler Sexarbeit würde daran nichts ändern. Im Gegenteil, ein Verbot von legaler Sexarbeit oder selbstständiger Sexarbeit würde dem illegalen Rotlichtmilieu das Monopol geben, wie in der Pandemie. Und das steuerfrei.
Ja, und deswegen braucht es auch solche Stimmen wie deine.
Dankeschön. Ja, ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt auch noch Tina Marleen, es gibt auch noch den Berufsverband mit Johanna Weber und Undine de Riviere.
Aber das Kompliment gilt jetzt dir.
Danke.
ich finde es einfach schade,
Es wäre schlimm, wenn ich die Einzige wäre. Aber ich kriege jeden Tag auch Nachrichten.
Ich glaube, das ist, also ich bin ja nur der Beobachter. Ich glaube, das ist, und da gibt es ja jetzt nicht nur Indizien dafür, sondern es ist wieder zum Thema wird. Also als die erste rot-grüne Regierung
2002 wurde es legalisiert, vor über 20 Jahren.
Die haben ja so mehrere Bereinigungen so vorgenommen, wo es gesellschaftliche Entwicklung schon sehr, sehr viel weiter waren, nur die Gesetzeslage nicht. Ne? So, die haben,
er war Verfassungsrichter, er kennt sich so mit
also
der Materie aus.
Was man alles so kritisieren mag an dieser Regierung, das ist ihnen ja zugute zu halten. Und natürlich dachte man dann so als vernünftige Menschen, es ist einfach jetzt vorbei. Und das Merkwürdige ist, dass es wiederkommt. Und die Frage ist, warum? Was ist da? Gut, jetzt kann man sagen, die guten Christinnen wachsen, sterben nicht aus oder so, ja. Aber die gibt's immer. Und
aber die Angriffe kommen eben auch aus einer linksfeministischen, oder weißen feministischen Ecke.
Und das ist das Neuartige. Das heißt, diejenigen, die vorher auf der Seite dieser Damen des horizontalen Gewerbes waren, von denen haben jetzt einige die Seite gewechselt. Und das ist ein interessanter Vorgang.
Habe ich auch beobachtet.
Ja, für den ist auch das bedarf auch einer Erklärung. Und die ich anbiete
Meine
ist
Erklärung
die.
Erklärung ist sehr interessant.
Die ich anbiete ist die, das liegt an der Ähnlichkeit.
Wie gesagt, zwar, die Libertinage.
Nicht an der Libertinage, sondern die Prostituierte handelt mit dem Freier, oder wie man ihn nennen will, genau aus, um was es geht.
Eine Frau kennt sich aus beim Sex und sagt, was sie will und was sie nicht will.
Und das ist genau darüber. Das Ideal des neuen Feminismus.
Das haben jahrhundertelang nur Huren getan. Ja. Das hat eine Hure definiert, dass sie das konnte. Ja. Dass sie nicht in Ohnmacht fiel oder an England dachte, während mit ihr geschah, was eben geschah.
Ja, so. Und das ist etwas.
In einigen Ländern der Welt ist es ja immer noch so.
Und da entsteht plötzlich eine Übereinstimmung, die
irritierend und verstörend
bürgerliche
ist.
Frauen, nennen wir es mal so, die eben kein Geld dafür verdienen oder es nicht machen wollen, völlig irritiert. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, weshalb es für diese Fraktion, die ja neu ist, im Kampf gegen die Prostitution, deshalb.
Man könnte ja auch sagen, dass die Konsequenz wäre, wie ja auch eine schlechte Überschrift in einer Brigitte war von mir, dass die Konsequenz wäre, wir sollten alle Huren sein und der Kapitalismus greift auf diesem Gebiet über. Aber das passiert eben nicht. Und ich glaube, das liegt daran, es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, natürlich gibt es auch immer individuelle Gründe, aber es liegt, glaube ich, daran, dass diese Gesellschaft, die Frauen irgendetwas wollen, Und auch die Männer, woran sie sich festhalten können, was eben sich dem entzieht. Und das Irritierende an der Hure ist ja schon, dass sie eigentlich die kapitalistischen Regeln, dass man nicht gleichzeitig Ware und Dienstleister sein kann und nicht gleichzeitig Werbetreibender und sein eigenes Produkt, gut, bei Künstlern ist das vielleicht noch ein bisschen so, unterwandern und nicht so richtig zu greifen sind. Also einerseits gibt es da immer widersprüchliche Feindbilder, die aber gleichzeitig auftreten, teilweise beim selben Protagonisten. Man kann einerseits, wird gesagt, es gibt eben Frauen, die sind so, die sind kaltherzig und gefühllos, denn wenn man nicht monogam liebt als Frau, hat man kein Herz, hat man kein Gefühl und ist eben geldgierig und berechnend und eine Schlampe und was man das nennt, das ist traditionell das Bild. Kommt aber auf jeden Fall für mich noch eher der Realität nahe als diese Idee von, eigentlich sind das alles Opfer, keine will das wirklich, alle werden durch die Umstände dazu gezwungen und es ist die böse Männlichkeit und das Patriarchat, die Frauen dazu zwingt.
Ja, und deshalb kommt es
gibt
ja
es beides, aber ich meine, wenn dann einem selbst, im eigenen Leib, gleichzeitig vorgeworfen oder unterstellt wird, dich zwingt doch jemand dazu und du bist doch eigentlich bist du doch als Kind wahrscheinlich missbraucht worden, was ich eine Ungeheuerlichkeit fand bei meinem Vater. In einer Talkshow wurde mir das so unterstellt. Ja, und damit mir, weil als Opfer eines Missbrauchs hätte ich also dann nicht die Souveränität, heute über meine körperliche Freiheit selbst entscheiden zu können, was es ja impliziert. Das ist ja das Perfide daran. Es spricht ja quasi allen Opfern vom Missbrauch die Souveränität über ihren Körper ein zweites Mal ab. Also das ist ja das Ekelhafte. Und zweitens wurde mir auch unterstellt, ja, ich nutze die Männer aus und kann es denn so viel Geld wert sein, ne? Also, und
diese Frage fand ich übrigens auch ungeheuerlich, das habe ich auch nochmal angeschaut, beziehungsweise war es ein Zeitungsinterview?
Nee, das war eine Talkshow.
Ah, ja,
aber
genau.
Andererseits, dazu haben wir auch eine Position.
Dass man sich da rechtfertigen muss, also ich meine...
Ja, aber andererseits ist das eben das Spiel der Medien. Ich meine, liegt irgendwie nahe, man sieht, wie ich aussiehe, wie ich mich bewerbe, bin eine Tochter von, man denkt an mich, indem ich einen berühmten Vater bin, sieht man mich als ein kindlicheres Wesen als andere Frauen, wo man die Eltern nicht immer im Blick hat, das Kontrast. Auch ihn sieht man ja, dadurch, dass sein Vater bekannt ist, immer irgendwie als Sohn. Das verjüngt ihn ja sehr. Das ist ein 70-jähriger Mann, der hier sitzt, ne? Und die Stimme sehr jung klingt. Und ja, also man kann, es ist natürlich ekelhaft, aber letztendlich war das so eine Sendung, die ja mehr so Trash-Fernsehen war in der Schweiz. Ich konnte es nicht einschätzen, aber das passiert einem. Ja. Wahrscheinlich haben sie auch nicht damit gerechnet, dass ich mich so eloquent dagegen wehren kann. Es hätte natürlich ordentlich Quote gemacht. Das ist das, was einem halt so einfällt. Und die meisten haben aber genug Selbstkontrolle, das nicht auszusprechen.
Das reicht.
So.
Was anderes?
Na, ich wollte dich noch fragen, also als damals Hanna mit dem,
sagen wir mal, was sagt denn dein Freund dazu?
Berufswunsch zu dir oder das mitgebracht hat.
Meinem Berufswunsch ist köstlich, die Formulierung.
Was soll ich sonst formulieren?
Mit deiner Idee, Öffnung, dass ich eine Hure bin und deswegen als Hure Geld verdienen möchte.
Okay. Hast du das dann gleich ernst genommen oder?
Er hat es nicht ernst genommen, er hat mir kein Wort geglaubt.
Ach nein, der war ja völlig verzweifelt da. Die junge Frau suchte irgendwie, wie kann sie überleben, wo kann sie Geld verdienen. Und sie wusste, dass ich hier sagen würde, geh doch zu Aldi. Und das habe ich dieses Jahr als Student auch gemacht. Also,
zu deinen Zeiten kann man als Student davon auch noch leben und studieren.
Ich sag ja nur. Aber wie auch immer. Und dann kam sie mit dieser Idee um die Ecke. Ich habe nur gelacht. Wahrscheinlich habe ich es dadurch befördert, dass sie mir zeigen wollte, ich meine es ernst.
Er ist also schuld daran. Er ist schuld. Ja.
Aber
er hat mich provoziert. Ich konnte dann nicht mehr zurück.
Ich habe es nicht für ernst genommen.
Vor allem hat er mir danach gesagt, kannst du ja machen, aber eins darfst du nicht machen, Mädel. Du kannst ja nicht plötzlich angeheult kommen und sagen, es sei alles so schrecklich und du würdest sexuell missbraucht, weil dann würde ich dich verachten. Oh.
Das ist meine Ansage.
Ich habe das mir zu Herzen genommen.
Und würdet ihr sagen, ihr habt euch, also, oder Hanna hat sich dadurch verändert durch den Beruf?
Natürlich. Abgesehen davon bin ich 10 Jahre älter geworden inzwischen.
Florian?
Das hat sie doch alles, was soll man dazu sagen? Natürlich hat sie sich verändert, ist doch völlig klar, aber...
Ich war von einem unsicheren Mädchen, bin ich zu einer sehr selbstbewussten Frau geworden. Vielleicht wäre ich das auch ohne das Gewerbe, aber so war es auf jeden Fall leichter und ich hatte bessere Schuhe an dabei.
zu dem Thema des Podcasts zurück. Wie oft sprecht ihr denn untereinander über die DDR und was sind das dann für Themen?
Also die DDR kommt natürlich immer vor, wenn es um meine Familiengeschichte geht, meine Geschichte, meine, was mich geprägt hat, wie ich und also meine, zum Beispiel auch meine fortgesetzte Faszination und Beschäftigung damit, was Gefängnis ist, weil ich das nun selber erlebt habe und es war nun in der DDR und wenn man meine Werke durchsieht, dann wird man sich wundern, fast überall geht es immer um Leute, die auch entweder mal oder ganz wesentlich im Gefängnis sitzen, ob es nun Albert Speer ist oder Rosa Luxemburg oder Charles Manson und solche Leute, das sind alles nur so, also es hat beschäftigt mich sehr. Und das hat natürlich mit der DDR-Geschichte zu tun und meiner Geschichte. Aber also es gibt ja sicher so zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, ich glaube, ich bin im richtigen Moment abgehauen. Danach wurde die DDR völlig uninteressant. Damit war in 71 nach dem Einmarsch in Tschechoslowakei war irgendwie geklärt, dass daraus nichts mehr werden kann. Und
versucht, den Westen irgendwie zu kopieren.
Nee, lass mal, das hat man vorher schon probiert, aber das ist jetzt nicht die Frage. Für uns war ja der Sozialismus und ist die DDR Sozialismus? Was ist daran Sozialismus? Wie sollte Sozialismus sein? Das war ein echtes Problem, mit dem wir uns rumgeplagt haben. Ne? So, und es war interessant. Und es hatte mit dem Leben meines Vaters zu tun, der für diesen Staat eingetreten ist, der ihn als seinen Staat begriffen hat, für all diese Leute um mich herum, die das alle getan haben und so. Und dann war die Frage, was ist denn das geworden, was ihr gemacht habt? Was ist das eigentlich? Ne, so. Und und nach dem Einmarsch der Tschechoslowakei, da hatte ich das Gefühl, das ist die letzte Chance, die es für den Sozialismus gegeben hat und die haben sich selber zerstört. Und insofern war das Problem für dieses Land letztendlich erledigt. Und wenn ich jetzt Leute höre, die später groß geworden, also älter dann oder DDR weiterhin gelebt haben, dann bestätigen das alle. Es war nur noch ein ärgerliches Ding.
Deswegen auch die Flucht von vielen Leuten, eben zum Beispiel in meiner Eltern, in irgendwelche Privilegien.
Ja, ja, klar. Urlaub, so, warum und, nicht? Soll man machen? Also die DDR Kunst. Wurde plötzlich sehr, sehr uninteressant. Und ich war dazu gezwungen, also auch nachdem ich im Westen war, weil es ja immer um meinen Vater ging und ich musste dazu ja irgendwie Stellung nehmen, und ich war dazu gezwungen, mich weiterhin damit zu beschäftigen. Und ich finde es auch interessant. Aber die DDR-Geschichte kann man nur verstehen, wenn man sie in die Gesamtgeschichte des Sozialismus und einbettet und in Beziehung zu der sowjetischen Geschichte sieht. So, und das sind riesige historische Themen. Und
die meisten vergleichen die DDR zu Unrecht mit der BRD. Man sollte sie aber eigentlich in Relation setzen zur Sowjetunion.
Ja, ja, klar.
Damit man versteht, warum sie so war, wie
war. Ja, klar. Und das ist etwas, was ich intellektuell unglaublich interessant finde und mich immer noch beschäftigt. Insofern geht es bei mir immer noch um die DDR als Teil des Sozialismus-Problems oder warum ist das gescheitert, warum, was ist da passiert. Ne, so, da ich schon immer irgendwie so ein Faible für Geschichte hatte, beschäftige ich mich das immer noch.
Und ich finde es auch objektiv interessant, auch weil meine Eltern, wahrscheinlich auch wenn sie nicht aus dem Osten wären, vielleicht auch weil die Beschäftigung damit in der deutschen Öffentlichkeit so wahnsinnig flach ist und so ohne jedes intellektuelle Niveau ist. Und es ist eine Wohltat für mich, ihn zu kennen, mit ihm darüber zu sprechen. Also es gibt, glaube ich, kaum eine historische Epoche, die so undifferenziert über Jahrzehnte hinweg betrachtet wurde wie die DDR. Und es hat natürlich auch und gleichzeitig aber von so vielen Leuten irgendwie erlebt, in widersprüchlichster Weise, die sich nirgendwo da wiederfinden. Und die Ergebnisse dieser nicht geführten, des gemeinsamen Gesprächs darüber, das ist auch der Grund, warum es ja diesen Podcast wahrscheinlich gibt, weil das ein Bedürfnis gibt. Und da würde ich also gerne, wenn ich darf, noch auf einen Roman von ihm zu sprechen kommen. Den hat er geschrieben, während wir uns kannten. Der ist voriges Jahr in unserem Verlag Freunde und Friends erschienen. Das ist der der also für mich wirklich epochale Roman Bankrott.
Über die, das ist die Zeit nach der
also
Wende.
Es ist eine Zeit, so. eine bestimmte Zeit im Osten, in den neuen Bundesländern nach der Wende, mit geht zum einen einen Immobilientypen, einen unangenehmen.
Ja, lass mal die Storys beiseite.
Ja, warte mal ganz kurz. Es geht, es ist so die Zeit. Oder erzähl du von deinem Buch.
Naja, also ich bin ja Verfassungsrichter gewesen, 10 Jahre.
Im Land Brandenburg.
Und da sind mir unglaublich viele Storys begegnet, Geschichten von Leuten, die. Wo am Anfang immer irgendeine Ungerechtigkeit steht oder Behördenwillkür, was noch viel schlimmer ist. Und die sich dann, und das unterscheidet sie, ist der Unterschied zur DDR, dass sie sich versuchen, dagegen zu wehren.
Weil sie haben jetzt gelernt, das könnten sie.
Ja, und mit Mitteln, die sie aber nicht wirklich kennen und die sie nicht beherrschen und die sie nicht einschätzen können. Und die eigentlich fast alle an dem Rechtsstaat scheitern und völlig verzweifeln.
Sie fühlen sich betrogen
von der Demokratie. Ja, sie fühlen sich betrogen von der Demokratie. Und das sind, und das hat jetzt, diesen Geschichten bin ich als Richter begegnet. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und dann gab es so, und ich wollte irgendwann mal was versuchen, darüber was zu schreiben. Nehme mir sowas in dem Sinne nicht vor. Ich muss warten, bis ich einen Einfall habe.
Und, ja, und da ist natürlich eine knackige Story, die man jetzt nicht vorwegnehmen muss. Ich meine, abgesehen davon,
dass es
im Buch viele Geschichten und vor allem unglaublich interessante Nebenfiguren gibt. Es ist auch, zum Beispiel gibt es da eine ganze Datei, die heißt Datei, weil es aus der Sicht eines dilettantischen Schriftstellers geschrieben ist, als Ich-Figur, das ist nicht er, sondern ein viel jüngerer, etwas schwieriger, aber sehr komplexer Mann. Die heißt die Datei Kohlhaas. Und Kohlhaas ist natürlich eine unserer kleinsten preußischen Figuren, eine Referenz an unsere Linie in der Literaturgeschichte.
Also ist ein Mann, an den sich diese ganzen Erniedrigten und Beleidigten wenden.
Genau, das ist nämlich dieser eine Typ, der ein Wessi ist und der im Osten gescheitert ist, auch an Behörden, der aber prominent ist. Es ist ein Mann, der wo plötzlich das heißt, er hat beim Finanzamt 1 Million Schulden.
Das Finanzamt meldet sich bei ihm, er hätte 1 Million Steuerschulden.
Und im Baugewerbe hat man ja schnell irgendwie Geld da, dies und alles ist irgendwie
was
in Bewegung.
Auch immer, und das Kredite. Ist alles, er glaubt das nicht und am nächsten Tag steht es in der Zeitung.
In der Bild-Zeitung.
Nein, die Bild in seiner Lokalzeitung, bitteschön. Das reichte er aus. Und irgendwann kam die Story auch zur Bild-Zeitung, aber in seiner Lokalzeitung. Und die Folge war davon, dass er eben keine Kredite mehr bekommen hat von der Bank, dass er alle Gläubige ankamen, dass er seine Firma verloren hat, sein Grundstück, sein Haus, bei mir auch noch seine Frau. Ja, so. Und
eine Frau, die ihn deswegen geheiratet
hat. Ja, was auch immer.
Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte.
Und am Ende stellt sich heraus...
Ich glaube, man sollte das Buch lesen.
Und am Ende stellt sich heraus, bei einer internen Überprüfung, am Ende des Jahres stellt sich heraus, dass es ein Computerfehler war, der hätte eigentlich 1 Million bekommen müssen.
Man kennt von Kohlhaas, dass er dann verlangt, dass er nicht nur in Gerechtigkeit erfährt, sondern dass er diese Pferde zurückerstattet
bekommt. Er will die Pferde zurückhaben. Und das ist bei diesem Mann auch so gewesen. Er wollte, dass ihm der Staat, das Land Brandenburg, seine Firma wiederherstellt, dass er das Grundstück wiederbekommt.
Dieselben
das Haus,
Aufträge.
Und dass die Maschinen, die er verkaufen musste, die gepfändet wurden, die dann auktioniert wurden, dass sie alle wieder auf seinem Hof stehen. Und natürlich kann das kein Staat machen. Na so. Und er ist dann am Ende, 10 Jahre später vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert.
Das ist eine wahre Geschichte im Hintergrund.
Ja, und das sind typische Sache, wo Leute, die werden dann so verbissen und kämpfen bis zum geht nicht mehr, wo es nichts mehr zu kämpfen gibt. Ne, so. Und das ist diese.
Wir reißen alles um sich herum mit in den Abgrund und ziehen aber auch alle möglichen Leute an, die sagen, ja, du bist jetzt der Vorkämpfer, die auf ihn alles projizieren.
Ja, ja, ja.
Und das sind viele Geschichten. Abgesehen ist es in dem Buch auch, gibt es ganz viel über Exhibitionismus und.
Naja, das muss man erklären. Also das ist wirklich die Geschichte zweier Personen. Das ist der eine, ist dieser Bauunternehmen. Der hat einen Freund, der ein halb gescheiterter Schriftsteller ist, der immer so erotische Sachen schreibt und
ja,
damit
so Sachen.
Rankommt und dann die haben lockeren Kontakt, haben sich Jahre nicht mehr gesehen und plötzlich liest er das in der Zeitung und dann denkt er, jetzt kann ich mal so eine reale Geschichte, Realismus, realistischen Roman, realistischen Roman schreiben in der wirklich Gegenwart und da kriege ich eine, da habe ich Erfolg.
Also ich denke, man muss den Roman lesen.
Man sollte ihn lesen.
Ich werde vor allem den auch noch mal verlinken. Nur, warum wir ihn in dem Zusammenhang erwähnt haben. Mhm. Es war ganz mal, er hat diesen Roman fertig geschrieben, ich weiß noch, weil die letzten kolossal Sachen korrigiert, wir waren im Sommer in Italien, im Jahr 2015 und dann fangen wir im Herbst zurück. Und dann kam die Flüchtlingskrise und dann kam plötzlich die AfD, plötzlich mit Macht, fing an groß zu werden und wurde immer größer und monströser. Und wenn man den Roman heute liest, denkt man, das ist quasi die Prophezeiung von einem, von dem Klima, aus dem irgendwann sich schrecklicherweise, man wusste damals nicht, was jetzt passiert aus diesem ganzen angestauten, Frust. An dieser Frust. Und jetzt wissen wir, was daraus gekommen ist. Und eigentlich kann man diesen Roman lesen wie eine Bestandsaufnahme, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass die Menschen, obwohl sie, selbst wenn sie wissen, dass ihnen die AfD nur schadet, sie trotzdem wählen, dass sie so kaputt und verzweifelt sind, dass man jetzt, dass sich die Sachsen sogar nicht mehr gegen Masern impfen, weil sie den Staat so sehr ablehnen. Ja, wenn man wissen, wie kam diese Langzeitkränkung und dieser völlige Verlust nicht nur von Staatsvertrauen, sondern dieser Hass auf den Staat, wie konnte das passieren? Bei einer ganzen Bevölkerung, eines ganzen Landes, die mal hoffnungsvoll und mit ausgestreckten Händen in dieses Land, beigetreten ist und gesagt hat, Brüder und Schwestern. Ja, wir wissen alle, wie es anfing und das ist das Ergebnis. Und in diesem Roman ist das in wahnsinnig lustigen Geschichten.
Und das Interessante ist, dass es eben in diesen Fällen zu sehen war. Mhm. Also, und
es ist ein Roman, wirklich wie eine Fieberkurve, die man beobachten kann. Das ist ein,
du beschreibst das ja jetzt sehr reflektiert und detailliert.
Ja, ich bin schließlich die Geschäftsführerin des Verlags, der diesen Roman herausbringt.
Korrekt, aber ich meine jetzt die Reflexion sozusagen des Ostens, ne, was du jetzt gerade gesagt hast.
So, wie oft unterhalten wir uns über die DDR? Im Prinzip ständig. Dadurch.
Ja. Sehr schön. Weiter so. Nein, aber interessant ist doch, es gibt ja verschiedene Schwingungen. Die einen, die an mich rangetragen werden, die sagen, der Osten, das ist doch alles schon so lange her, das interessiert doch gar keinen mehr. Dann treffe ich aber jemanden, der Mitte 30 ist und mir erzählt hat, die Person war zu einem Auslandsstudium, Stipendium in England irgendwo hat dort als Beste abgeschnitten und hört dann sozusagen ein Geräusch, sage ich jetzt mal, wo Leute darüber sprachen, wie kann das sein, die ist doch aus dem Osten. Und das hat sie mir erzählt, weil ich hatte sie gefragt mit Mitte 30, ist das denn überhaupt noch ein Thema bei euch? Weil mir, wie gesagt, auf der anderen Seite wieder gespiegelt wird, das interessiert doch gar keinen mehr, ist doch alles schon so lange her.
Erstmal vorweg. Ja. Ich bin 71 in den Westen abgehauen und ich war ja nun in dem Falle für den Leuten im Westen ein Guter. Ja, also ich war der Unfreiheit entflohen und in ihr Land der Freiheit gewechselt und war ja vorher politisch in einem Gefängnis gewesen. Also was wollte man denn? Man hatte ja nichts gegen mich. Und es hat sich kein Mensch für mich und das Leben in der DDR interessiert.
Obwohl er keiner, ein ehemaliger politischer Häftling
keiner,
war.
Keiner hat mich jemals gefragt, wie war es denn im Gefängnis? Kein Mensch. Und das ist dann, habe ich dann festgestellt, ganz vielen Leuten, die in demselben Zeitraum im Westen kamen, auch so passiert. Und dann, nicht ganz 20 Jahre später, der ganzen DDR-Bevölkerung. Ach so. Und die Frage
ist.
Die Ignoranz des Westens.
Nicht
natürlich
zuhören,
die Frage,
wo
kommt die her? So, da kann man, glaube ich, das lohnt sich auch. Also, was. Sich mal darüber Gedanken zu machen. Und das hat nach meiner Meinung ganz stark damit zu tun, Ost- und Westdeutschland haben ja an dem gleichen Punkt angefangen, 45. Und nur die einen haben die abgekriegt und wir im Osten haben die sowjetischen Genossen abgekriegt. Aber es war doch das gleiche Menschenmaterial. Ach so. Und das heißt,
dieselbe Schuld.
Ja, nee, nur auch dieselbe Vorgeschichte bei den Nazis. Ob das man es Kultur nennen will, lassen wir es mal offen. Ja, so.
Ich bin jetzt noch weiter zurückgegangen.
Ja, so. Und das heißt, sie waren, der Ausgangspunkt war der gleiche. Und für den Westler stellte sich die Frage, die er nicht haben wollte, Was wäre denn aus mir in der DDR geworden?
Ja? Bei der, bei der,
wäre ich jetzt der Held?
Die verdrängte
der
Opfer, Frage.
Wäre ich jetzt der kleine Flori geworden, der gegen die Regierung protestiert und dafür ins Gefängnis geht? Oder wäre ich
und
nicht
danach
doch der,
nie wieder was anderes werden kann, außer Arbeiter?
Oder wäre ich denn nicht lieber doch der Opportunist gewesen? Ja, so. Und
das ist eine gute Prämisse für einen Roman.
Ja, klar. Und, Helmut Kohl hat das, irgendwann ging es ihm auf den Keks mit der Stasi. So. Und da hat er das gesagt. Was wüsste ich denn, was aus mir in der DDR geworden wäre? Ich war ehrgeizig. Ich wollte was werden.
Ehrgeiziger junger Mann, der so in die Politik will.
Naja, gut, vielleicht hätte er nicht in die Politik gewollt in der DDR, aber so. Und das ist, ich würde sagen, das ist die Quelle der Ignoranz, weil man sich dieser Sache nicht stellen will. Man will nicht sich vorstellen, was wäre man denn selber gewesen. So. Und das ist nicht seit der Wende, das ist schon vorher so gewesen. Jetzt kann man alle möglichen anderen Storys noch dazu sagen und es relativieren und das kann man alles machen. Und daran hat sich bisher nichts geändert. Aber jetzt ist doch so, dass wenn man in der DDR gelebt hat, wusste man nicht, in welchem Land man lebt. Ja, so.
Es gab keine kritische Öffentlichkeit, keine allgemeine.
Es gab überhaupt keine Öffentlichkeit, wo man sich hätte verständigen können, was das für ein Land ist. Also in Westdeutschland konnte man es tun. Heute sind wir uns sehr.
Das ist in Künstlerkreisen.
Heute, nee.
Die kannten ja die anderen nicht.
Die kannten doch die anderen nicht. Die kannten die anderen wiederum nicht. Jeder hat in seiner kleinen Welt gelebt und man kannte die anderen nicht. Also ich habe erst in dem roten Adel bin ich groß geworden. Es war eine ganz klar fest umrissene Schicht, sehr klein, vielleicht 5000 Leute in der ganzen DDR oder so, wenn es hochkommt und die Kinder man dazu rechnet. So. Dann daran bin ich groß geworden. Dann bin ich ins Gefängnis gekommen und habe eine völlig andere DDR kennengelernt. Die eine auch von der Topografie her, also die für diese Leute, die Jungs, die da waren, die nannten Orte, für alle, die da waren, Bedeutung hatte, von denen hatte ich noch nie gehört. Und es handelte sich um das Netz der Heime, Jugendheime und Erziehungsanstalten und was es da alles gab. Und zwar eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte. Na so, dann bin ich danach zur Eisenbahn gekommen und in die herrschende Klasse hinabgestoßen worden. Und
Arbeiterklasse.
Und ich kannte diese Welt überhaupt nicht. Ich wusste, dass sie existiert. Ich hatte keinerlei Zugang als
Terra Incognita.
So, das ist, ich kannte also im Ergebnis wenigstens drei. Ja, so. Und aber die meisten Menschen kannten nur ihre eigene. Und wenn ich zu meinem Vater gegangen bin und ihm erzählen wollte, was ich im Betrieb erlebt habe, dann hat er mir gesagt, Leute, die arbeiten, sind sowieso doof. Ja, so, das heißt, die Intellektuellen, die Intellektuellen, die Künstler haben sich nicht für die Arbeiterklasse, die Welt der Arbeit interessiert. Nicht ein Stück. Nichts, ne, so. Und, können wir uns jetzt mal übertragen, den Westdeutschen nicht vorwerfen, dass sie sich nicht für uns interessieren haben, denn ganz viele Leute in dem Land haben sich auch nicht füreinander interessiert. So, und die...
Es ist aber auch, ich meine, gut, heute haben wir Unterschiedsfernsehen, mehr RTL.
Nee, logisch, aber klar, aber die, so, das heißt also, der ehemalige DDR-Bürger oder auch das Kind aus der DDR lernt die DDR im Nachhinein erst kennen.
Na, warte mal, nicht mal das. Also wenn sie mich fragt jetzt, ob ich mich mit den Menschen meiner Generation oder ein bisschen älter über die DDR unterhalten kann und konnte, wo es mich immer durch meine Mutter, weil meine Mutter natürlich ständig damit beschäftigt war und ihre Freunde, für uns war das ein ständiges Thema, wo man nicht fertig wurde. Und auch mein Vater, der ja mit seiner Musik Instant DDR-Identität wurde für Leute, die übrigens aus verschiedenen Klassen kamen, anders als bei Biermann, den er ganz wenige Fans im Osten hatte, die ihn überhaupt kannten, hatte mein Vater eine gewisse Breite erreicht der Bevölkerung, seine Popularität. Und auch wenn er sich nicht wirklich viel mit dem Leben dieser Menschen befasste, kamen die hinterher zu ihm und entdeckten ihn als etwas im Nachhinein, auf das man sich irgendwie einigen konnte, was so relativ unbelastet war.
Ja, wie
und
auch immer.
Warte mal, aber was ich sagen wollte ist, konnte ich mich mit meinen Klassenkameraden über die DDR unterhalten? Konnte ich nie. Das lag eben daran, dass diese Klassenkameraden selbst sich nicht von der DDR nichts wussten, weil sie sich nie mit ihren Eltern oder älteren Geschwistern nicht über die DDR unterhalten haben. Sie kannten sie auch nur aus den Medien und fanden das höchstens langweilig, hatten nur dieses Bild und war für mich auch nichts Neues, das kannte ich ja. Aber warum haben sich die Eltern, außer in extremen Ausnahmefällen, von denen es in meiner Kindheit niemanden gab, mit ihren Kindern nicht über ihre DDR-Vergangenheit ausgetauscht? Ja, wahrscheinlich, weil ihnen die Fragen auch nicht gestellt wurden.
Niemand und hat vielleicht Eltern, auch, weil man einfach nach vorne schauen
vielleicht
wollte und
sicher
nicht zurück.
Auch das, vielleicht hatte
was
man,
auch immer.
Also jedenfalls, niemand hat die Eltern dazu gebracht, sich damit auseinanderzusetzen, auch nicht die Kinder. Und da gab es irgendwas, das hatte höchstens irgendwelchen privaten Charakter, sowas wie, ja, Mamas alte FDJ-Bluse, aber irgendwas, oder wo man immer im Urlaub war an der Ostsee.
Nur sogenannte
Ostteil. Höchst private Dinge oder was Negatives, ja. Aber es gab in meiner Generation, vielleicht ist es auch deswegen für mich so Wohltun, mit ihm zu reden, ich konnte mich, auch bis heute setzt sich das fort, es wird alles mühsam aufgearbeitet, aber es gab in meiner Generation keinen Austausch über dieses
gab,
Land, wo wir alle geboren sind.
Als ich mein Habermann-Buch veröffentlicht habe, bin ich da rumgefahren, habe überall Lesungen gemacht. Und da gab es von DDR-Bürgern eine unglaubliche Neugierde auf das Land, in dem sie mal gelebt haben. Und so wie A und O, was hat es denn da alles gegeben? Ne, so, und wenn der Tellkamp da plötzlich den weißen Hirsch beschreibt, dann ist es eine Welt, die der DDR-Bürger nicht kannte, aber sie war in seinem Land. Achso, und das, es gibt also eine nachgeschobene Entdeckung der DDR, die aber was mit dem Charakter der DDR zu tun hat, weil es eben weil wir uns verwehrt war in diesem Land, uns über die Bedingungen und was das ist, zu verständigen.
Aber auch hinterher, du musst bedenken, alle Lehrer, die ich hatte, schon quasi schon, also alle Lehrer, die im weitesten Sinne, außer vielleicht die Mathelehrer, wurden alle ausgetauscht durch Leute aus dem Westen. Ich hätte keinen einzigen ostdeutschen Deutschlehrer, keinen einzigen ostdeutschen Geschichtslehrer, keinen einzigen, und Philosophie und die Professoren schon gar nicht. Und es hatte auch Methode. Also außer den Naturwissenschaften war das gesamte Lehrpersonal und Erziehungspersonal ausgetauscht worden. Also das ist ja nicht deswegen, weil die alle, weil es keinen gab oder weil die alle plötzlich in Rente waren. Es lag daran, dass die Ostausbildung am Westen nicht anerkannt werden sollten, weil wir von echten gelernten Demokraten zu Demokraten erzogen werden sollten, sage ich jetzt mal wertfrei. Und das hat auch nicht auch dazu geführt, dass die Lehrer, wenn sie das Geschichtsbuch da durchgingen, wo so drin stand, was war die DDR und das sind haarsträubende Dinge, müsste ich dir mal zeigen, das auch nicht weiter reflektieren konnten. Mit den Eltern gab es darüber kein Gespräch und also in meiner Generation galt die DDR vor allem als langweilig und für sie nicht relevant. Es ist etwas, was unangenehm war, was mit dem Frust der Eltern höchstens zusammenhängt, was man verdrängen wollte. Also eigentlich etwas, was uns...
Das wiederholt sich auf eine Art Geschichte auch ein bisschen.
Eine Art von frühester Vergangenheit, die uns eigentlich weggenommen wurde und mit uns nichts zu tun haben sollte. Also für uns war uns genauso fern wie das Dritte Reich, auch so Materialgeschichte, womit man sich womit man sich nicht identifizieren kann.
Gut, das hat sich jetzt geändert.
Es gibt einen Podcast wie meinen auch, da wird darüber gesprochen.
Und das ist nicht seit gestern, sondern das habe ich eben schon gespürt, als mein Buch rauskam. Es gibt ein wachsendes Interesse an der DDR, was es gewesen ist, auch im Westen interessanterweise, von einigen Leuten. Und man lernt die DDR kennen, man kann sie viel mehr begreifen, was es gewesen ist, was man vorher nicht konnte. Und
man erfindet sie sich gerade neu.
Man erfindet sie sich neu. Und ist das so außergewöhnlich? Letztendlich, wenn man mal so die Geschichte schaut, eigentlich nein. Also die ganze Geschichte der Nazizeit ist auch erst in den 60er Jahren im Westdeutschland entdeckt worden. Vorher hat man nichts davon wissen wollen und die Leute,
die
damit
durch die Amerikaner, die Schindlers Liste und solche Dinge.
Ja, das war noch nicht damals. War ja die berühmte Serie über die Shoah, Holocaust. Und aber das kam nicht durch die Amis, sondern durch die unzufriedenen Studenten, die sich plötzlich fragten, was ist aus ihren Eltern geworden und warum sind sie so furchtbar geworden. Und völlig dem Materiellen ergeben und dann so verblödet, ja, so. Und haben die da vielleicht, gibt es da vielleicht nicht irgendwas mit, war der Papa nicht irgendwas mal so oder was gibt es da für eine Vorgeschichte? Wie kann man so dumm werden? Ja, so. Und das ist der Ausgangspunkt, ich meine, nicht der amerikanische Einfluss. Der ist völlig, da wird es plötzlich. Ja. Wird es plötzlich massenkompatibel, aber es ist nicht der Ausgangspunkt.
Generell, wenn du Pharmazie zum Beispiel, denkst du, dass in dem Geschichtsunterricht im 19. Jahrhundert, die Epoche, des, also im späten 19. Jahrhundert der wilhelminischen Zeit, der Vormärz-Thema gewesen ist?
Nein, natürlich nicht. Und wenn man die großen Bücher über die Französische Revolution kommen 30, 40 Jahre später. Mhm. Na so, und das das kann man jetzt nicht sagen, es wäre so unglaublich DDR oder deutsch-spezifisch.
Okay, dann halten wir mal fest, dass es Spaß macht, auch über die eigene Identität zu sprechen und dass das Interesse auch daran wächst vielleicht. Das ist ja vielleicht eine gute Sache.
Eine Sache würde ich über unsere Bücher noch sagen in unserem Verlag Freunde und Friends. Sie sind witzig. Es macht Spaß, sie zu lesen. Sie sind nicht belehrend. Sie sind ironisch. Außerdem bringen wir jetzt auch ein Bildband raus. Hermann Henselmann, Architekt Ost-Berlin. Ein wunderschönes Coffee-Table-Book, wo wir hoffen, dass das in schicken Hotels internationale Touristen interessiert, was das für ein Land war, wo man solche Sachen bauen konnte.
Und nochmal der Hinweis zum Schluss, das wird dann auch in den Podcast-Shownotes verlinkt. Und bei Interesse gerne mal da reinschauen. Vielen Dank, Hanna und Florian. War mir eine große Freude, euch zu sprechen.
Dankeschön.
Gerne.